Zum Schluss habe ich gesagt, darf ich Ihnen mal am Schluss sagen, was ich an Ihnen nicht leiden kann? Das macht man ja nicht. Als ich anfing als Rechtsanwalt, folgten die Richter immer den Anträgen der Staatsanwälte. Du hattest erst eine Chance durch das Rechtsmittel. Aber dann kam eine neue Richtergeneration. Und plötzlich änderte sich das.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich. Rind oder Recht? Wie ungewöhnlich kann eine Karriere sein? Ghana und Bayern, Rinderzucht und Handschuhe, Bauklötze als Zahlungsmittel, Geflügelzüchterverein, Synchronsprecher und Tennis mit Stresemann. Naja gut, die Mutter hat mit dem Sohn von Stresemann Tennis gespielt. So oder so, eine der außergewöhnlichsten Karrieren und Lebensgeschichten, die mir je untergekommen sind. Und falls ihr da draußen jetzt noch nicht Bescheid wisst, falls der Groschen noch nicht gefallen ist, lieber Herr Kollege Dr. Gysi, es ist mir eine große Freude, dass Sie heute zugeschaltet sind, um ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, ich freue mich auch darauf. Mal sehen.
Mal sehen, genau. Wir werden sehen, ob Sie sich hinterher immer noch freuen. Üblicherweise beginne ich immer mit einer ganz klassischen Einstiegsfrage, Herr Dr. Gysi, nämlich warum Jura studiert. Keine Panik, liebe Lauscher, diese Frage kommt noch, aber etwas später. Ich finde, wir müssen angemessen erstmal die oben angeteaserten Punkte abarbeiten. Herr Dr. Gysi, ich habe festgestellt, wir haben Gemeinsamkeiten, was unsere Geschichte anbelangt. Eine ganz, ganz kleine Schnittmenge. Bayerische Wurzeln und Handschuhe. Wenn ich es richtig im Kopf habe, stammt der Bruder Ihres Uropas aus der Nähe von Bamberg. Ich komme aus Würzburg. Also liegen unsere Wurzeln quasi im besten Teil Bayerns, in Franken.
Das stimmt.
Ich muss sehr lachen übrigens über eine Bemerkung von Ihnen. Ich glaube, ich habe sie irgendwo gelesen. Dazu, da haben Sie gesagt über die Wurzeln in Bayern. Naja, es macht ja nichts. Was ist das mit Ihnen und Bayern?
Ich mag die bavarische Toleranz, die man sowohl in Oberbayern als auch in Niederbayern, als auch in der Oberpfalz, als auch in Schwaben und vor allen Dingen in Untermittel- und Oberfranken kennenlernen kann. Inzwischen kenne ich die Region auswendig. Aber das Publikum ist ja unterschiedlich. Die Menschen in Bayern reagieren anders als die Menschen in Franken. Aber keiner in Franken kann mir erklären, wie die Teilung zwischen Untermittel- und Oberfranken zustande gekommen ist. Ich glaube, das ist eher zufällig.
Das mag gut sein, wissen Sie was? Ich werde das mal recherchieren und in den Shownotes zu dieser Episode erklären. Ich weiß es nämlich auch nicht.
Ich kann Ihnen von einer Kundgebung Anfang der 90er Jahre auf dem Marienplatz erzählen in München. Da waren tausende Leute und die freuten sich, klatschten, lachten, alles Mögliche. Und zum Schluss habe ich gesagt, darf ich Ihnen mal am Schluss sagen, was ich an Ihnen nicht leiden kann? Das macht man ja nicht. Alle schauten mich erstaunt an und dann sagte ich ja, dass wir heute die ganze Zeit lachen und klatschen und so einen Sonntag trotzdem nicht wählen. Und wieder lachten alle und klatschen. Ich wollte Ihnen ja nur sagen, Anfang der 90er Jahre, dass ich ja schon ein bisschen doof bin, aber nur auch nicht so doof, dass ich nicht wüsste, dass sie aus reiner Neugierde erschienen waren.
Finde ich großartig. Und ich find's sehr höflich, zunächst zu fragen, ob man sagen darf, was man nicht leiden kann. Ja, ein bisschen ein klassischer Gysi. Was ich sehr spannend finde, ich habe es eben schon gesagt, Handschuhe haben eine Rolle gespielt in unserer Vergangenheit. Das habe ich sehr, sehr selten im beruflichen Umfeld gehört. Mein Großvater hat auch, wie man sagt, in Handschuhen gemacht.
Ja, und mein Urgroßvater hat das auch gemacht, sodass meine Großmutter väterlicherseits, also nicht das andere vorher, was wir besprochen haben, war mütterlicherseits, Bamberg und so weiter, väterlicherseits Reklame gemacht hat für Handschuhe auf Bildern in den 20er Jahren und so weiter.
Haben Sie noch Bilder davon?
Meine Schwester hat eins.
Mein Großvater war Kaufmann und hat sich spezialisiert auf den Vertrieb von Handschuhen. Das war damals was ganz Besonderes, weil er zum Einkauf regelmäßig nach Hongkong musste. Also war, also spannende Geschichte. Wir sind ja quasi sowas wie Zwillinge, Herr Dr. Gysi. Weil Anwälte sind wir ja auch noch beide. Also man könnte fast sagen, neudeutsch Brain Twins.
Hongkong finde ich spannend, weil ein Vorfahren meines Vaters, der war der erste Geflügelzuchtverbandspräsident Europas und damit auch Deutschlands, und zwar in Görlitz, weil die europäischen Hühner damals nur aus Haut und Knochen bestanden, die hatten so gut wie kein Fleisch und legten nur im Sommer Eier. Und er kam als erster auf die Idee, Hühner aus China zu importieren. Und die hatten schon Hühner, die bestanden aus Haut, Fleisch und Knochen und die das ganze Jahr über Eier legten. Und so lohnte sich erst die Hühnerzucht. Also ich finde schon, dass wir gewichtige Vorfahren haben.
Ja, absolut. Es gibt etwas, das ist jetzt etwas ernster, das teilen wir zum Glück nicht hinsichtlich unserer Vergangenheit. Und zwar tragische Geschichte unserer Vorfahren. Meine Großeltern väterlicherseits mussten zwar auch fliehen, das waren Sudetendeutsche, aber das, was ihre Familie, ihre Vorfahren erlebt haben, das war noch eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und es hat mich sehr berührt in ihrem Buch. Sie haben geschrieben, sie besitzen eine Postkarte aus Auschwitz und zwar von ihrer Urgroßmutter, der, glaube ich, heute auch in Stolperstein gewidmet ist. Auch ihre Eltern kannten den gelben Streifen im Studentenausweis, da die Großeltern jüdisch waren. Und ich glaube, 1940 umrum wurden ihre Eltern auch in Paris verhaftet. Und sie haben mal über ihren Vater gesagt, er sei bei den Nazis sehr mutig gewesen. Wie hat die Geschichte ihrer Vorfahren ihr eigenes Leben, ihre Identität geprägt?
Naja, ich wurde 1948 geboren. Und in meiner Kindheit spielte natürlich die Nazi-Zeit und alles andere eine Rolle. Und es gab mehrere Umstände, die mich interessiert und bewegt haben. Einmal hat meine Großmutter aus Paris, wo sie wohnte, mir sehr viel über die Zeit und ihre Erlebnisse erzählt. Meine Eltern auch, aber nicht so viel, interessanterweise. Also da musste ich immer nachfragen. Aber ich habe folgende Feststellung getroffen. Es gab zwei Kinder in der Klasse, die antifaschistische Eltern hatten. Bei den anderen waren die Väter bei der Wehrmacht und so weiter. Und die Eltern dieser beiden Kinder hatten mehr zu sagen als die anderen, aber die anderen waren die Mehrheit. Das fiel mir auf. Danach habe ich meine Eltern befragt. Das war nicht sehr überzeugend, die Antwort. Das Zweite, was mir auffiel, ist, dass ich insofern privilegiert war. Weil andere Kinder haben sich Gedanken gemacht, ob sie in der damaligen Zeit in die NSDAP oder in die SS gegangen wären oder zur Wehrmacht. Die wollten das natürlich immer ausschließen, aber sie konnten es nicht wirklich ausschließen. Und ich musste mir solche Gedanken nicht machen, weil die mich sowieso nicht genommen hätten. Und das war in dem Moment für mich ein Stück Privileg zu wissen, ich hätte mich gar nicht verführen lassen können.
Das ist ein interessanter Gedanke, den ich so noch nie gehört habe.
Ja, und dann habe ich meine Eltern unterschieden sich. Also sie waren ja nur Kommunisten, haben aktiv gegen die Nazis gekämpft und so. Und meine Mutter erzählte mal gerne von großen Juden und mein Vater von kleinen. Das war ein interessanter Unterschied für mich. Und meine Großmutter, väterlicherseits, die war nun wirklich, die war ja Jüdin. Dadurch war nach den Nürnberger Gesetzen mein Vater Halbjude. Nach den Nürnberger Gesetzen war meine Mutter mit ihrem jüdischen Großvater Vierteljüdin. Danach bin ich 37,5%. Bei den orthodoxen Juden geht das aber nicht. Die rechnen nur mit der Mutter. Also wenn du eine jüdische Mutter hast, bei dem Vater trauen die nie über den Weg. Sagen sie, da bist du Jüdin oder Jude. Da ich keine jüdische Mutter hatte, bin ich danach wieder keine. Also das ist alles ein bisschen kompliziert. Aber das will ich gar nicht erzählen. Ich sagte zu ihr, sag mal, du teilst die Welt immer ein, der Pianist, ich war ein Kind, ist Jude oder kein Jude. Das ist doch egal, Hauptsache er ist ein guter Pianist oder ein schlechter Pianist. Und dann sagte sie so, aber diese Frage hat über mein Leben entschieden. Und das stimmt natürlich. Und seitdem habe ich so doofe Sätze nicht mehr gesagt als Kind.
Ja, das sind Dinge, die kann man, wenn man selbst nicht betroffen war, finde ich immer sehr, sehr schwer nachvollziehen. Ich habe jüdische Menschen im Bekanntenkreis. Und zum Teil habe ich das auch sehr spät erst erfahren, weil für mich der Glaube überhaupt keine Rolle spielt. Das ist völlig egal. Ich bin jemand, ich habe ein ganz banales Einteilungssystem. Mag ich? Mag ich nicht. Das ist mein persönliches Unterscheidungskriterium.
Ja, ich habe mal gesagt, ich glaube nicht an Gott, aber ich fürchte eine religionsfreie Gesellschaft. Und das liegt daran, dass wir nur durch die 10 Gebote und die Bergpredigt im Neuen Testament eine allgemeinverbindliche Moral haben. Nicht, dass die Menschen so lebten, wie es da drin stünde, aber es gibt eine allgemeinverbindliche Moral und das hat folgende Konsequenz. Die Christinnen und Christen stellen zu Weihnachten fest, dass sie sich doch wieder nicht so benommen haben, wie sie sich hätten benehmen sollen und spenden deshalb auch für die sogenannte dritte Welt. Und wir Nicht-Christen spenden vor Schreck gleich mit und so haben wir Weihnachten immer das höchste Spendenaufkommen in Deutschland. Das finde ich schon ganz interessant. Das liegt natürlich an der Musik von Bach und anderen, an den Kerzen, an der Dunkelheit, an den Kirchgängen. Das alles beeinflusst sich auch.
Ja, wahrscheinlich. Herr Dr. Gysi, ja. Sie hatten Berührungspunkte in der Vergangenheit durch Ihre Familie mit dem Holocaust und was geschehen ist. Viele, die heute leben, gerade die jüngere Generation, die hat überhaupt keinen direkten Bezug zu der Zeit. Aus Ihrer Sicht, welche Verantwortung haben wir für die Erinnerungskultur? Das würde mich sehr interessieren.
Die Erinnerung muss unbedingt aufrechterhalten werden. Und man muss auch, solange es noch Zeugen und Zeugen gibt, sollen die das auch versuchen, den Kindern und Jugendlichen zu erklären. Und man muss sich auch bestimmte Gedenkstätten anschauen. Wissen Sie, Diktatoren gab es viele auf der Welt. Aber das Besondere an dem Diktator Hitler, und deshalb gibt es auch keinen zweiten, es ist immer falsch, wenn die Deutschen einen zweiten Hitler suchen, war die industrielle Ermordung von Menschen. Also die anderen haben eben erschossen oder sie haben eben umgebracht durch Arbeit oder durch Hunger auf die verschiedenste Art und Weise. Aber eine industrielle Vernichtung des Lebens zu organisieren, das hat es nur einmal gegeben unter Hitler. Und da sind eben viele Menschen ermordet worden, Kommunistinnen, Kommunisten, Sozialdemokraten, auch die Zeugen Jehovas. Es ging, auch die Homosexuellen kamen ja ins Konzentrationslager, auf viele Gruppen. Aber bei den Jüdinnen und Juden sind 6 Millionen ermordet worden. Das ist nun einzigartig. So, und das muss man sehen, neben den Opfern des Krieges, da sind es ja auch 50 Millionen Tote, aber Krieg ist das eine und die Massenvernichtung ist das andere. Und das muss man unterscheiden und das muss man erklären, wie es zustande gekommen ist. Natürlich trägt die neue Generation dafür nicht die geringste Verantwortung oder nicht die geringste Schuld. Nee, falsch. Sie trägt nicht die geringste Schuld, aber die Verantwortung bleibt bestehen. So wollte ich es sagen. Und deshalb braucht man auch diese Erinnerungskultur. Trotzdem weiß ich, dass das nicht leicht ist, wenn man keinen Bezug hat. Oft macht man Folgendes, dass man rechtsextreme Jugendliche nach Auschwitz bringt. Und ich sage immer, das ist falsch. Man muss Folgendes machen. Die müssen erst nach Krakau reisen und da so 2 Tage sein und dann Auschwitz besuchen. Weil dann, so war es bei mir, dann fällt hier plötzlich auf, dass du bis dahin nur Polnisch gehört hast, in der Gaststätte, in den Straßen, überall, und plötzlich ist alles Deutsch. Und das hat bei mir zu einem richtigen inneren Knick geführt. Wenn ich gleich von Deutschland dorthin gefahren wäre, hätte ich mich ja über die deutsche Sprache nicht gewundert. Aber wenn du vorher 2 Tage umgeben bist von der polnischen Sprache und plötzlich stellst du fest, in diesem Vernichtungslager steht alles auf Deutsch, dann erschrickt man sich. Auch ein bisschen wegen der eigenen Sprache. Also ich rate immer bei rechtsextremen Gruppen dazu, diesen Weg zu gehen, um vielleicht doch noch einen Wandel in ihrem Denken zu erreichen. Also die alten Nazis haben keinen Sinn, da kannst du sowieso nichts machen. Aber die Jungen, die will ich nicht aufgeben, die will ich noch sehen, wie sie sich korrigieren.
Naja, dann wird ja vieles auch einfach vorgelebt und adaptiert. Und vielleicht ist es da keine eigene Entscheidung. Ich kann mich noch erinnern, wir waren mit der Schule in mehreren KZ-Gedenkstätten und ich war auf einer Mädchenschule. Also man kann sich so einen gackernden Hühnerhaufen gar nicht vorstellen. Also immer High Life und ich habe selten erlebt, dass einfach jedem wirklich, also alles gefroren ist. Es war still. Man hätte eine Stecknadel fallen können. Ich habe bis heute das nicht vergessen. Dieses Gefühl da zu stehen, das war einfach für mich alles unfassbar. Und ich glaube, dass das schon sehr wichtig ist, um sich der Verantwortung für die Zukunft, für die Gegenwart bewusst zu sein. Und ich habe ein ganz spannendes Gespräch geführt, auch hier im Podcast, mit Professor Wagner. Er ist der Leiter von KZ-Gedenkstätten, Stiftung KZ-Gedenkstätten. Und der hat mir so ein bisschen berichtet, was zum Teil heute passiert in den Gedenkstätten. Und da war ich entsetzt, da kommen Jugendliche, fotografieren sich in den Öfen, zeigen White-Power-Zeichen. Und deswegen glaube ich, nachhaltige Aufklärung und immer wieder aufklären ist sehr, sehr wichtig. Also von daher, da bin ich ganz bei Ihnen. Und ich war nicht vorher in Krakau, ich bin aber nur auch nicht rechtsextrem. Der Eindruck, den das bei mir hinterlassen hat, der war extrem nachhaltig. Und ich habe mit Entsetzen gehört, dass es einige Bestrebungen gibt in den neuen Bundesländern, diese Klassenausflüge, die ja der Bildung dienen und der geschichtlichen Aufklärung, zu ersetzen durch Fahrten an Orte des deutschen Stolzes. Ich bin mich wahnsinnig drüber aufgeregt und ich hoffe, dass es dazu nicht kommen wird. Herr Dr. Giese, ich möchte mich jetzt so langsam ein bisschen, nachdem wir über Ihre Familie gesprochen haben, so ein bisschen dem beruflichen Werdegang zuwenden. Und ich fand's ganz, ganz großartig, dass Sie sich eigentlich sehr früh in Ihrer Kindheit doch schon mit Vertragswesen beschäftigt haben. Ich fand's ganz zauberhaft. Und ich denke, Bauklötze als Zahlungsmittel, das dürfte wohl Ihre Erfindung sein. Und ich habe mich gefragt, haben Sie es nochmal versucht, als Erwachsener eine Kugel Eis zu erwerben gegen Zahlung von Bauklötzen? Weil nachdem Ihr ein Leben ist zu wenig ein großer Erfolg war, könnte das ja fast wieder klappen.
Ja, es hätte vielleicht klappen können, aber das hätte vorausgesetzt, dass die Eisverkäuferin meine Autobiografie gelesen hat und das wäre nur wieder zu zufällig gewesen. Also auf jeden Fall habe ich als Kind, wenn ich ein Eis wollte, bin ich hingegangen und habe ihr 3 oder 4 Bauklötzer gegeben. Dafür bekam ich ein Eis und mein Vater musste dann meine Bauklötzer wieder einlösen durch Zahlen von Geld. Aber das fand er auch witzig, weil die Eisverkäuferin ihn ansprach, als er vorbeilief, sagen, Herr Giese, Ihr Sohn hat mir diese 4 Klötzer gegeben für Eis. Könnten Sie bitte die 15 Pfennig oder was? Also statt, ja, das war ganz nett, ja, das stimmt.
Fand ich sehr erfindungsreich und es ist ja bei der Geschäftstüchtigkeit geblieben, schon in Kindertagen. Ich habe gelesen, Sie waren Synchronsprecher und mit dem Geld, das Sie da verdient haben, haben Sie am Anfang auch nicht gerade gehaushaltet, sondern sich Fahrten gegönnt, wenn ich es recht im Kopf habe. Was ich wissen will, was haben Sie denn synchronisiert und warum sind Sie da nicht dabei geblieben? Es wäre ja vielleicht auch ein schöner Karriereweg gewesen.
Also, als ich 6 Jahre alt war und die erste Klasse besuchte, kam eine Frau von der Synchron-DVD, die direkt daneben lag, in unsere Klasse und jeder musste einen Satz sagen und mich hat sie genommen. Und so kam ich da erstmal hin. Und dann zahlten die das Geld an mich als 6-Jährigen aus. Ich fand das ja sehr vernünftig. Andere sehen das anders. Und wenn dann ein Schauspieler vorfuhr mit Taxi, habe ich natürlich auch geschnipst und mir das Taxi genommen und bin die 2 Straßenbahnstationen bis nach Hause mit dem Taxi gefahren. Und das bekam natürlich keiner mit. Außer als die Leiterin der Kindergruppe bei der Synchron-DVD plötzlich sah, wie ich in das Taxi einstieg. Daraufhin hat sie Alarm geschlagen und dann wurde das Geld nicht mehr an mich ausgezahlt, sondern an meiner Mutter überwiesen. Und so hörte meine Allüren relativ schnell auf. Ja, ich habe aufgehört so mit dem Stimmbruch.
Mal drüber nachgedacht, wieder anzufangen?
Nee. Und zwar, schon bei meinen Eltern mir vorschlugen, eventuell Schauspieler zu werden, war so weit reichte meine Opposition schon, war das damit erledigt. Aber das Zweite ist auch, dass ich mal in einem Fernsehspiel mitgespielt habe und dann wurde ich zum Deutschen Theater gespielt, aber Wolfgang Langhoff, der inszenierte den Tell und ich sollte den Jungen von Tell spielen und da gab es eine Probe und ich machte die und der hat mich nicht genommen. Und damit war meine Karriere beendet. Außerdem bewundere ich bei Schauspielerinnen und Schauspielern immer, wie die das gleiche Theaterstück 770 Mal aufführen können. Mir fällt zum Beispiel im Wahlkampf, fiel mir früher immer auf, in der letzten Woche war ich meiner eigenen Reden müde. Ich hatte es schon so oft erzählt und zwar gleich erzählt und das bewundere ich und respektiere ich. Das wäre aber nichts für mich.
Finde ich auch faszinierend, weil es ist ja geprägt davon, in der einen Sekunde immer wieder das ganze Gefühlsleben abzurufen, um es darstellen zu können. Ich könnte das auch. Ich bin auch ein Mensch, ich bin wahnsinnig schnell gelangweilt. Das wäre, glaube ich, auch nichts für mich so wiederholend. Ich brauche immer was Neues. Was Neues hatten Sie ja auch auf dem Weg ins Berufsleben. Ich finde das völlig verrückt, diese Konstellation. Rinderzucht und ökonomische Datenverarbeitung. Herr Dr. Gysi, wie kam es dazu?
Also es gab eine vernünftige Regelung in der DDR und eine Schwachsinnsregelung. Die vernünftige, was man leider nicht übernommen hat, jetzt fängt das übrigens in Brandenburg, ja, also nach über 30 Jahren, war, dass Kinder die 10. Klasse verließen, ein gutes Zeugnis hatten, also nicht direkt zum Abitur gingen. Das gab es auch, das waren die Besucher der erweiterten Oberschule, sondern die gingen ab, erlernten 3 Jahre einen Beruf und machten in der Zeit ein gleichwertiges Abitur. Und wenn du dann Chemiefacharbeiter warst, dein Abitur hattest und anschließend Chemie studiert hast, das machte natürlich Sinn. Das war vernünftig. Und eines Tages meinte die Volksbildungsministerin Margot Honecker, dass wir die Besucherinnen und Besucher der erweiterten Oberschule nicht ausreichend mit der Arbeiterklasse verbunden sind. Und deshalb legte sie fest, zu meiner Zeit besuchte man die erweiterte Oberschule von der 9. bis zur 12. Klasse, später nur 11. und 12. Klasse, aber zu meiner Zeit 4 Jahre. Und dann legte sie fest, dass wir nebenbei einen Beruf zu erlernen hatten. Dafür klaute sie uns die Hälfte der Ferien, was ich ihr bis heute übel nehme, weil wir da ja immer Praktika hatten und so weiter. Wir mussten ja auch die Berufsschule besuchen, einen Tag in der Woche und so. Und ansonsten hatten wir eben die erweiterte Oberschule. Naja, bei meiner Schwester, die älter ist, mussten alle den gleichen Beruf erlernen. Und ich war ja eine Klasse unter ihr, da hatten wir schon 20 Berufe zur Auswahl. Und da entschied ich mich, Kraftfahrzeugschlosser zu werden, weil es in der DDR schon schwer war, ein Auto zu bekommen, aber noch schwerer war es, repariert zu bekommen. Da dachte ich, wenn ich das selber kann, ne, ist das doch ein Vorteil. Dann bestellte mich der Direktor und sagte, Gregor, das wird leider nichts mit dir und der Ausbildung. Da sag ich, ja, warum nicht? Ja, das ist ein LKW-Betrieb, da sind die Teile groß und schwer und das hat es vorgeschrieben, dass man mindestens 16 Jahre alt sein muss, um dort eine Lehre zu beginnen. Du bist aber erst 14. Aha, na schön. Dann mache ich Koch. Habe ich mir gesagt, kochen können ist ja auch nicht falsch. Er sagt, na, die Berufe sind. Dann sage ich, na wunderbar, dann mache ich gar keinen. Nein, sagt er, das kannst du vergessen. Und dann fragte er mich, Berliner Jungen, wie ist es denn dein Verhältnis zu Tieren? Ich habe natürlich nur an Hund und Katze gedacht und an den Tierarzt. So, na ja, so. Da sagt er, wunderbar, ich habe sowieso bloß noch den Facharbeiter verhindert. So kam es, dass ich diesen Beruf erlernt habe. Später hat mein Vater zu mir Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wenn du jemals in deinem Leben in einem anderen Land Asyl beantragen musst, dann kannst du deine Ausbildung zum Juristen vollständig vergessen. Aber als Cowboy bist du weltgefragt, sagt er. Und weltweit gefragt, ja. Und das kann ja stimmen. Also das war mein Beruf, Rinderzüchter. Und dann war ja die Frage des Studiums. Und ich war immatrikuliert an der Hochschule für Ökonomie in Berlin, Karls-Ost, und zwar für ein Studium der ökonomischen Datenverarbeitung. Und wenn es weltweit etwas gab, was mich überhaupt nicht interessierte, dann war es die ökonomische Datenverarbeitung. Und so lief ich etwas unglücklich durch die Straßen, bis der andere Studienwunsch entstand.
Ich habe es so schmunzeln müssen, als ich diese Passagen gelesen habe, weil Sie haben ja überhaupt kein Hehl draus gemacht, dass Sie das, gelinde gesagt, alles ziemlich beknackt fanden, gerade auch das mit den Ferien. Aber Sie haben etwas auf der Habenseite, was nur ganz wenige vorweisen können. Sie gehören zu den wenigen Menschen, die mit einem Traktor samt Anhänger durch den alten Kreisverkehr am Alexanderplatz gefahren sind. Also
mit zwei Anhängern.
Zwei Anhänger sogar.
Es war... Und da musst du aufpassen, dass du nicht die Laterne mitnimmst und jene mitnimmst, etc. Ne, weil das war gerade zulässig. Ein Traktor konnte einen Anhänger haben, er konnte aber in bestimmten Fällen auch zwei Anhänger haben. Ach, das war schon ziemlich anstrengend. Stimmt.
Letzten Endes haben Sie doch noch was für sich gefunden. Jura. Wie kam es zu diesem Wunsch? Rechtsanwalt war ja jetzt in der DDR wirklich was ganz Besonderes. War ja kein alltäglicher Beruf. Ich glaube, es gab um die 600. Und ich fand es ganz, ganz nett. Ich habe gelesen, dass Sie gesagt haben, Ihren Gerechtigkeitssinn haben Sie wohl von Schätzi beigebracht bekommen. Das müssen Sie natürlich den Lauschern erklären. Wer ist Schätzi? Was hat sie mit ihrem Gerechtigkeitssinn zu tun und warum Jura?
Also wahrscheinlich ist es so, dass das im besten, in bestimmten Familien nichts Besonderes war, aber in der DDR war es selten. Meine Eltern hatten eben auch eine Haushälterin, die zugleich auch Kindermädchen war. Als Kind denkst du zunächst, du hast ja eine Aufsichtsperson mehr. Aber auf der anderen Seite haben wir Schätzi geliebt und da hatten ein sehr gutes Verhältnis. Und Schätzi mochte beide Geschwister gleich, nicht etwas unterschiedlich wie die Eltern, und behandelte uns völlig gleich und war ungeheuer gerecht in ihrem Auftreten. Und das hat mir imponiert. Naja, also ich ging dann durch die Straßen und die Mutter einer Mitschülerin aus meiner Klasse sah mich und sagt: Gregor, du siehst ja gar nicht glücklich aus. Ja, ich bin noch nicht glücklich, ich weiß nicht, was ich studieren soll. Ich bin immatrikuliert für ökonomische Datenverarbeitung und interessiert mich überhaupt nicht. Und der Ehemann dieser Frau war Rechtsanwalt, und zwar Friedrich Wolf. Und das war ein bekannter Rechtsanwalt in der DDR. Und ich hatte noch einen Schüler in meiner Klasse, dessen Vater war auch Rechtsanwalt. Ich meine, bei 600 Rechtsanwälten in der ganzen DDR, dass zufällig zwei Väter in meiner Schulklasse dabei waren, ist auch mehr als ein Wunder. Auf jeden Fall sagte sie zu mir: Dann studier doch einfach Jura. Da sag ich sie: Um Gottes Willen, da muss ich ja alle Gesetze auswendig lernen. Nein, sagt sie, mein Mann sagt immer, man muss nur wissen, wo es steht. Das imponiert ihn nicht schon. Und dann, ach, die zweite Bemerkung von ihr, die heute nicht mehr stimmt, aber damals stimmte sie schon ein bisschen. Er sagt immer, dass Jura ein Studium für Doge ist. Und das imponierte mir am meisten, denn ich hatte mit 80 nicht vor, mich totzuschufen, und dachte, wenn es so ist, dann kannst du das ja auch schaffen. Hinzu kam noch was. Wieso mein Wunsch Rechtsanwalt? Und das wusste ich schon vor dem ersten Studientag. Ich will auf jeden Fall Rechtsanwalt werden. Aber das konnte ich nicht sagen, weil das damals als aussterbender bürgerlicher Beruf galt. Wir hatten während der Jugendweihe, also heute haben natürlich die meisten, zumindest die alten Bundesländer, Konfirmation oder manches Jugendfeier oder Jugendweihe, ist egal, da war immer ein Besuch einer Gerichtsverhandlung vorgesehen. Also mit 14 saßen wir dann im Saal. Da war ein Mann, der hatte einen anderen Mann mit Gewalt, einen Älteren, ausgeraubt, und der war schon mehrfach vorbestraft und der bekam 6 Jahre. Erstens fand ich es sehr viel, aber zweitens habe ich über ihn zu wenig erfahren, und der hatte keinen Verteidiger, wäre heute undenkbar. Bei Verbrechen gibt es immer einen Verteidiger, aber nicht in der DDR. Und auf jeden Fall ärgerte ich mich, dass ich so wenig darüber verstanden habe. Und da ich dann Prozesse besucht habe, also die beim obersten Gerichtsstaat, weil da Friedrich Wolf Verteidiger war, konnte er uns so mit reinschmuggeln, seine Tochter und mich, fing mich an, der ganze Stoff zu interessieren. Und deshalb wusste ich, dass ich Rechtsanwalt werden will. Denn justizialen Betrieb war mir zu langweilig. Notar ist vor allen Dingen eine schriftliche Arbeit. Und da ich ja rhetorisch immer ein bisschen vorne stand, kam das für mich auch nicht in Frage. Richter wollte ich nicht werden und ich war auch viel zu jung. Ich musste als Richter 25 Jahre alt sein. Ich war aber, als ich das Studium beendet hatte, 22 Jahre alt. Das dauerte ja nur 4 Jahre in der DDR. Und dann hatte man noch 1 Jahr lang Ausbildungszeit, klar. Aber dann hätte ich trotzdem noch 2 Jahre warten müssen. Also das schied aus. Staatsanwalt kam für mich gar nicht in Frage. Und zwar, weil der weisungsgebunden ist. Also wenn der Chef sagt, du hast 6 Jahre zu beantragen und ich will Freispruch beantragen und der bleibt dabei, na, dann muss ich eben 6 Jahre beantragen. Und das gefällt mir ja überhaupt nicht. Das konnte ich aber nicht sagen. Als ich dann fertig war mit dem Studium, da wurde man ja staatlich gelenkt. Und die schlugen mir eben Staatsanwalt vor. Aber sie sagt, nee, das geht nicht. Dann bin ich ja nur im Strafrecht tätig. Mich interessiert aber auch das Arbeitsrecht, das Zivilrecht, das Familienrecht. Notar schlugen sie mir vor, da gedacht, es geht auch nicht. Er sagt doch, ich bin rhetorisch begabt, das brauche ich dort überhaupt nicht. Und das ist mir auch ein bisschen langweilig, ehrlich. Aber so geht das mal weiter. Und dann sagten die, bitte Justiziabia, Wirtschaftsrecht hatten wir ja gar nicht. Das war an der Uni in Halle, aber nicht an der Uni in Berlin. Na, sagten die, ja, was willst du denn werden? Ich dachte, Rechtsanwalt. Das war aber nach der Schule. Da fielen die fast vom Stuhl. Und dann haben wir uns auf einen Kompromiss geeinigt. Ich musste, glaube ich, 10 Monate in die Richterausbildung gehen. Und danach, wenn das Kollegium mich nimmt, durfte ich in die Rechtsanwaltsausbildung gehen und dann durfte ich Rechtsanwalt werden. Und das hat dann alles geklappt, sodass ich am 1. November 1900, Moment, 71
Rechtsanwalt.
Ich war exakt 23 Jahre alt und damit der jüngste Anwalt in der DDR, den es überhaupt je gab.
Das finde ich, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das wäre. Ja. Also wenn ich überlege, ich bin ehrlich, ich habe auch so ein bisschen länger studiert. Er hatte sehr viele Interessen während des Studiums.
Also das erste Staatsexamen, Referendarzeit, zweites Staatsexamen. Heute ist es ziemlich kompliziert. Ich staune heute eher, wer das alles schafft.
Ja, wie ich das geschafft habe, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Frage ich mich bis heute. Daher rührt das also mit dieser Richterassistenz, weil ich hatte mich noch gewundert. Ich habe das gelesen, erst Richterassistent, dann 71 zur Anwaltschaft zugelassen. Und dann dachte ich mir, das ist ja merkwürdig. Hätte ich jetzt gar nicht getippt, aber so erklärt sich das natürlich.
Weil der Kompromiss mit dem Justizministerium.
Ja.
Interessant haben sie das gemacht. Wenn das Rechtsanwaltskollegium einen Praktikanten einstellen wollte, ging das nur mit Genehmigung des Justizministers. Wenn sie ihn dann als Anwalt aufnahmen, das war ihre eigene Entscheidung. Aber sie hatten indirekt die Kontrolle, weil es war nun vorgeschrieben, dass du eine Praktikantenausbildung, so nannten sie das, im Rechtsanwaltskollegium machen. Dann bist du mal zu verschiedenen Kollegen gegangen. Der eine machte Zivilrecht, der andere machte Strafrecht und so weiter und hast den Umgang mit dem Recht gelernt, die Verfahren kennengelernt und so weiter.
Kontrolle, glaube ich, war ein ganz gutes Stichwort. Die Anwaltschaft war ja in der DDR sehr stark reglementiert, stand unter staatlicher Kontrolle. Ich kann mir zum Glück gar nicht vorstellen, wie das ist. Ich glaube aber, dass es für Referendarinnen und Referendare sehr interessant wäre, da mal den Unterschied zu erfahren. Finden Sie, man konnte den Beruf des Anwalts in der DDR mit dem Beruf vergleichen, den Sie heute ausüben? Hier ist es ja ein wirklich freier Beruf, staatsfern. Ich glaube, für Studis und Referendare wäre das ganz interessant.
Es ist so, die Staatsanwälte waren ganz anders gebunden als die Rechtsanwälte. Die Richterinnen und Richter waren auch ganz anders gebunden. Da wir nicht staatlich waren, konnten wir immer beste Kontakte haben. Zu Verwandten, zu Freunden, zu Kolleginnen und Kollegen. Und eine Zivilrichterin an einem Kreisgericht hat sich mal bei mir aufgeregt, hat gesagt, machen Sie auch Spionagesachen als Verteidiger? Ja. Da geht es auch um Staatsgeheimnisse. Ja, ich bin eigentlich schon, ja. Sagte, ich mache hier nur Mieten. Wieso dürfen Sie Kontakt zum Besten haben und ich nicht? Das konnte ich hier nicht erklären. Das lag eben nur formal daran, dass Sie staatlich waren in der Justiz und wir waren eben nicht staatlich. Das hatte schon Vorteile. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Plötzlich entschied sich die SED-Führung davon auszugehen, dass wir doch eine eigene Nation sind. Die DDR. Und wenn du dann in der Parteiversammlung gehabt hättest und gesagt hättest, nee, wir sind alles eine Nation mit der Bundesrepublik, also es hätte einen höllischen Ärger gegeben. Und bei der Staatsanwaltschaft, also hätte es noch viel mehr Ärger gegeben. Und ich nahm an meiner ersten Parteiversammlung im Rechtsanwaltskollegium teil. Und da meldete sich ein anderes Mitglied der SED und sagte, also ich finde das alles Quatsch. Für mich ist Österreich, Liechtenstein, Teile der Schweiz, die Bundesrepublik West-Berlin und die DDR, alles eine Nation. Und alle lachten. Da dachte ich, wo bin ich denn hier gelandet? Und merkte, also herrschte eine viel offenere Atmosphäre. Sie griffen nur ein, das machten sie, also wenn dann du zugelassen warst, du durftest immer eine bestimmte Grenze nicht überschreiten. Und ich habe nur einmal erlebt, dass der Justizminister, was er durfte, er konnte einem Anwalt die Zulassung entziehen. Da gab es zwei Fälle, einen Anfang der 50er Jahre, dazu kann ich nichts sagen, und einmal der Verteidiger von Havemann, der dann auch die Frau von Biermann vertreten hat und so weiter, dem wurde auch die Zulassung entzogen. Das war relativ schlimm. Und es zeigte aber zugleich, dass er nicht sicher war, ob das Kollegium den Ausschluss beschließen würde. Denn das haben wir ja gelegentlich gemacht. Und da sie sich nicht sicher waren, hat der Minister die Entscheidung getroffen. Dagegen gab es natürlich kein Rechtsmittel und nichts. Und das war das eine. Und ich bin einmal in meinem Leben zur Bezirksleitung der SED wegen einer Berufung von mir bestellt worden. Und zwar hatte mein Mandant an eine Brücke geschrieben, lieber tot als rot. Und der wurde wegen Staatsverleugnung angeklagt und verurteilt. Und dann bin ich in Berufung gegangen und da habe ich gesagt, nee, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, denn man sollte sich mal vorstellen, in der Bundesrepublik Deutschland findet eine sozialistische Revolution statt. Und Krupp überlegt, ob er sich jetzt roten Verhältnissen unterordnet oder doch lieber Suizid begeht. Und er entscheidet sich dann für einen Suizid. Dann ist das seine persönliche Angelegenheit und ich kann darin keine Staatsverschuldung erkennen. Und das ging ihm zu weit. Das ging zu weit. Und da habe ich, aber trotzdem interessant, da habe ich zu ihm gesagt, mein Mandant wird mit Sicherheit in die Bundesrepublik entlassen. Ich möchte, dass er sagt, er ist richtig verteidigt worden. Ihr habt einen anderen Job. Das ist mein Job. Und deshalb schreibe ich solche Sachen. Ja, sie sahen das aber anders natürlich, haben dann mit mir rumgestritten, trotzdem ganz interessant. Und selbst Kollegen, also aus meiner Zweigstelle, haben gesagt, Gregor, das geht zu weit, das kannst du so nicht schreiben. Und da habe ich gesagt, doch, das schreibe ich so weit. Ich war auch wütend, das kommt dann noch hinzu, das ist nie gut. Wenn ich wütend bin, dann bin ich doppelt so mutig wie ansonsten. Und dann habe ich das geschrieben, also ich werde das nicht vergessen. Aber ich kann nur sagen, Wawo und auch Habermann, die haben sich alle nicht beschwert. Meine Berufung gegen das Urteil gegen Hakemann wurde im SFB, im Westrundfunk, verlesen, vollständig und so weiter. Aber da habe ich diesbezüglich auch keinen Ärger. Es gibt noch eine schöne Geschichte, die kann ich Ihnen erzählen, die war auch wirklich witzig. Der Herr Schwarz vom Spiegel, der hatte ja dann ein Büro des Spiegel in der DDR. Und der entschied sich, mir jede Woche den Spiegel nach Hause zu schicken. Und da es innerhalb von Ost-Berlin war, gab es ja auch keinen Zoll. Also der Brief erreichte mich immer, logischerweise. Und dann bin ich zum Justizministerium gegangen, weil ich das melden musste und habe gemeldet, dass ich den bekomme. Da haben die zu mir gesagt, na, dann soll ich dem Schwarz sagen, ich will den Spiegel nicht, weil ich ja genügend durch die Presse der DDR informiert bin. Nee, sage ich, so Scheiß sage ich nicht. Da lacht er sich halt tot. Jetzt glaubt er mir auch keine Sekunde. Und dann haben sie mir einen weiteren Vorschlag gemacht, haben wir auch gesagt, nee, das geht nicht, etc. Dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen das wie folgt. Ich lese ihn und dann gebe ich ihn euch ab. Nein, auf gar keinen Fall wollten sie den haben. Wahrscheinlich der Minister bekam den sowieso, keine Ahnung, aber auf jeden Fall wollten sie das auf keinen Fall haben. Und nach so ein paar Wochen war einfach Ruhe. Sie haben sich nicht mehr drum gekümmert. Und so bekam ich immer den Spiegel und hatte neue Freunde, die mich besuchten, weil sie lesen wollten. Das war ich auch nicht. Also, ich muss sagen, es gab Grenzen, die es heute nicht gibt. Aber es war von den Berufen in der DDR und dann noch im Rahmen der Justiz war es der freieste Beruf. Nicht wirklich frei, aber der freieste. Sonst waren nur noch Künstlerinnen und Künstler ziemlich befreit. Da gab es natürlich auch immer wieder Maßnahmen, wurden die Filme nicht zugelassen. Aber bis er an die Person ranging, da musste viel passieren, sonst standen die auch unter einem gewissen Schutz.
Weil Sie gerade sagten, Baro, da hatte ich auch was drüber gelesen. Sie haben ja nicht nur ihn, sondern immer wieder Regimekritiker verteidigt. Und das war so ein Punkt, als ich das gelesen habe, auch wie das Verfahren gelaufen ist, dachte ich mir so, boah, das hätte mich richtig frustriert, weil die Presse ja über diesen Prozess geschrieben hat, dass er den Anschein machte, eine reine Formalität gewesen zu sein. Also ein Stück weit egal, was Sie vorgebracht haben. Haben Sie das auch so empfunden?
Also, es war so, als ich anfing als Rechtsanwalt, folgten die Richter immer den Anträgen der Staatsanwälte, auch bei Diebstahl, bei Betrug, bei Raub, oder fast immer, kann man sagen. Du hattest erst eine Chance durch das Rechtsmittel, die Berufung. Da wurde dann vom höheren Gericht gelegentlich korrigiert. Aber dann kam eine neue Richtergeneration. Und plötzlich änderte sich das. Die wollten jetzt selbst entscheiden. Die hatten die Schnauze voll, immer machen zu müssen, was der Staatsanwalt sagt, und wurden eigenständiger. Dann bekamst du einen Freispruch, den der Staatsanwalt nicht wollte, oder die Strafe wurde deutlich herabgesetzt und so weiter. Also dann machte das erste Mal Spaß. Familienrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht war sowieso anders. Da konntest du von Anfang an, abgesehen von Ausnahmen, wirklich richtig sprechen. Aber die politischen Strafsachen, das blieb so. Da hatte der Antrag des Staatsanwalts immer Erfolg oder fast immer Erfolg. Na, bei Baro ist er ein Jahr runtergegangen, ja. Der Staatsanwalt hat 9 Jahre beantragt, der hat ihm 8 Jahre gegeben. Naja, das macht noch nicht viel aus, ehrlich gesagt. Also mit anderen Worten, da bin ich eben den Weg zur Partei gegangen, weil ich wusste, über die Justiz habe ich keine Chance. Und bei der Abteilung Staat und Recht, SZK der SED, habe ich das immer diskutiert. Also ich nenne Ihnen zwei Beispiele. Das eine war Habermann, Hausdurchsuchung, Beschlagnahmen, dann die Geldstrafe etc. Natürlich war er jeden Tag in den Westnachrichten, ist ja logisch, und im Fernsehen. Und da habe ich zu denen gesagt, so, und ihr meint, das Ganze hat der DDR genutzt. Ich glaube, es hat ihr geschadet. Der darf sich nicht aus seinem Haus bewegen, der darf das nicht. Und das war immer so, so muss man sich das vorstellen, das habe ich einem Mitarbeiter erzählt. Der schrieb das mit, hat aber nicht geantwortet. Gab das dann, das war der Sektorenleiter, seinem Abteilungsleiter. Der hat sich gesagt, das kann ich nicht entscheiden, und gab es Grenz. Der hat sich gesagt, das kann ich nicht entscheiden, und gab es Honecker. Und der Honecker las dann diesen Vermerk und hat entschieden, mit allem Schluss. Weil dem das plötzlich einleuchtete, was ich da gesagt hatte. Und plötzlich kam der Staatsanwalt, hob die Aufenthaltsbeschränkung auf. Es gab nie wieder eine Beschlagnahme, nie wieder eine Hausdurchsuchung, nie wieder ein Strafverfahren. Das ist nicht viel, aber nur so konnte ich das erreichen. Das hätte ich über die Justiz nie erreicht. Und das zweite Beispiel war Babu. Da saß ich bei denen, nur war der zu 8 Jahren verurteilt. Ja, saß schon in Untersuchungshaft 2 Jahre oder fast 2 Jahre. Und da habe ich gesagt, es gibt jetzt ein Befreiungskomitee, da hat Herr Otto Schily zum Beispiel für mitgemacht und so weiter. Herr Rudolf war, meines Erachtens war die Verurteilung auch falsch. Er hatte ja nichts an eine Einrichtung übermittelt, die einen Kampf gegen die DDR führte, sondern ein Gewerkschaftsverlag und so. Und das, na, ja, da würde ich aber jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Und dann sagten die, ja, wir können ja nicht begnadigen, dann denken die ja alle, auf Druck des Westens wurde er begnadigt, ne? Dann sagte ich, nee, das stimmt, aber wir kriegen doch einen relativ runden Jahrestag. Wie wär's denn mit einer Amnestie? Wieder eine gesagten Vermerk gemacht. Und dann kam die kleinste Amnestie in der Geschichte der DDR. Sie wollten eigentlich keine. Aber zufällig fielen die Delikte, die mein Mandant begangen hatte, unter die Amnestie. Und dann gab es noch den Hübner, der geleugnet hat, den Status von Ostberlin als Hauptstadt der DDR und meinte, das gehört zum Vier-Mächte-Staat und das ist die Wehrpflicht dort verboten, etc. Und so, der saß auch ein, der wurde auch entlassen. Und das war für mich interessant, weil schwerere Delikte zum Teil nicht amnestiert wurden. Also das war so in sich widersprüchlich. Aber die sind dann diesen Weg gegangen. Aber so musste ich für solche Leute arbeiten. Ich habe nur 2 Ausnahmen erlebt, wo plötzlich das Gericht deutlich abwich vom Antrag des Staatsanwalts in politischen Sachen. Ich habe nur 2 Ausnahmen erlebt. Das eine war ein Vater, der für seinen Sohn und dessen Freunde einen Brief geschrieben hat, an die UNO, bei der Brief, den die schreiben wollten, da hat er gesagt, um Gottes Willen, dafür kommt er ins Gefängnis. Und da hat er versucht, einen Kompromiss zu finden. Und ich habe ihm bestritten, dass das Beihilfe zur Hetze ist, wie es hieß, sondern dass das eigentlich der Versuch ist, das zu verhindern. Und das Gericht sah das auch so und sprach ihn frei. Und daraufhin ist die Staatsanwaltschaft in Protest gegangen. Leider hat das Oberstgericht ihn verurteilt. Aber immerhin, ich habe das in erster Instanz erlebt. Und das Zweite, was ich erlebt habe, das war 2 Schwule, die hatten Briefe an die UNO geschrieben, also wonach die DDR ein Terrorregime und so weiter. Also, und dafür wurden sie angeklagt. Da habe ich immer eingewandt, dass die Briefe ja die UNO nicht erreicht haben. Ne? Und da er einmal zugegeben, dass sie einen geschrieben haben, der musste erreicht haben. Das ist auch egal. Also auf jeden Fall gab es mehrere Gründe, weshalb Folgendes geschah. Die Staatsanwaltschaft beantragte für beide eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten. Und die Mindestfreiheitsstrafe betrug 1 Jahr. Und das Gericht kam aus und verurteilte beide nur zu 1 Jahr. Und dann ging die Staatsanwaltschaft in Protest. Das hieß bei ihr nicht Berufung, wie bei uns, sondern Protest. Mhm. Und das Oberstgericht tagte und hat den Protest als unbegründet zurückgewiesen. Und die Auslagen des Rechtsmittelverfahrens musste sogar die Staatskasse tragen. Und es blieb bei 1 Jahr. Dadurch habe ich sie dann viel schneller über Vogel rausbekommen in den Westen. Bei 1,10 hätten sie länger sitzen müssen. Bei 1 Jahr, das ist schon nach 6 Monaten erreichen und so. Und das waren aber die einzigen Ausnahmen. Ansonsten machte das politische Strafrecht schon deshalb keinen Spaß, weil du in aller Regel erfolglos warst.
Ja, genau das kam bei mir so an, als ich da so ein bisschen recherchiert habe. Und das hätte mich wahnsinnig frustriert. Jetzt können Sie ja anders arbeiten als Anwalt. Und da interessiert mich natürlich brennend die Frage, für wie wichtig halten Sie es, dass sich die Anwaltschaft selbst verwaltet, dass sie nicht unter staatlicher Kontrolle steht?
Na, ganz wichtig. Sehen Sie mal, unter staatlicher Kontrolle steht die Staatsanwaltschaft. Dann entscheidet sich die Staatsanwaltschaft, den ehemaligen Bundespräsidenten Wolf anzuklagen, und der wird freigesprochen. Und zwar nach zig Verhandlungstagen, weil die haben so gejunkt, die Staatsanwaltschaft, das habe ich überhaupt gar nicht erlebt in einem Prozess, ja? Und jetzt passiert Folgendes, das ist interessant, dass die gleich in Revision gehen wollten. Und dann hat der Justizsenator oder Justizminister gesagt, nee, Schluss, wir haben uns jetzt ausreichend blamiert, jetzt ist Feierabend. Und der kann anweisen und dann dürfen die, müssen sie die Revision zurücknehmen. Das dürfen sie bei Richtern nicht. Bei Richtern gibt's aber eine andere Sache, die mich stört. Wenn jemand sehr mutig ist und ein Urteil fällt, das sozusagen der Obrigkeit gar nicht gefällt, gibt's einen Karriereknickel. Also er bleibt, wo er ist, auf Lebenszeit, aber dass er dann aufsteigt, das ist sehr unwahrscheinlich. Und deshalb schlage ich immer vor, dass wir eine andere Struktur hinsichtlich des Aufstiegs bei Richterinnen und Richtern haben müssen. Ich finde nicht, dass das Justizministerium und so weiter da was zu sagen haben darf. Aber mir ist auch noch nicht ein richtiges Verfahren eingefallen, denn Wahlverfahren ist ja bitte auch kompliziert. So, aber die Rechtsanwaltschaft, die muss unabhängig sein. Der Notar, das ist wieder was anderes, der übt ja eine staatliche Funktion aus. Und dann haben wir im Bundesländer, da darfst du Notar und Rechtsanwalt sein, und dann haben wir im Bundes, da darfst du nur Notar sein. Dass wir das nicht einheitlich geregelt hinbekommen, na schön, lassen wir es, wie es ist. Aber die Unabhängigkeit der Rechtsanwaltschaft ist sehr, sehr wichtig.
Das finde ich auch. Und es gibt ja immer wieder so einzelne Themen, da hört man hier und da eine Stimme, ja, das sollte man mal anders regeln, Selbstverwaltung abschaffen, da gehe ich immer gleich auf die Barrikaden. Weil ich finde, wenn man über den großen Teich guckt, dann sieht man ja mal, wie gefährlich das ist, wenn der Staat Einfluss, auf welche Weise auch immer, Stichwort Executive Order gegenüber der Anwaltschaft, da muss man sich in Deutschland unbedingt schützen. Wie sehen Sie die Entwicklungen in den USA?
Naja, also es passiert Folgendes, wenn ich es ganz kurz zusammengefasst sagen darf. Die Eliten, die hinter Trump stehen, ich meine jetzt gar nicht Trump selbst, die fürchten, dass China Weltwirtschaftsmacht Nummer 1 werden könnte.
Okay.
Das wollen sie verhindern. Was wahrscheinlich nicht klappen wird, sage ich gleich. Aber jetzt kommt das Zweite. Sie fürchten, dass China schneller und effizienter ist, weil China über eine autoritäre Struktur verfügt. Und von wem wurde Trump in seiner ersten Legislaturperiode belästigt? Vom Kongress und den Gerichten. Und deshalb kämpfen die gegen die Gerichte, gegen die Demokraten, gegen den Kongress, also Nationalgarde, Einwanderungspolizei, alles Mögliche, was da stattfindet, ist wirklich interessant, weil sie das abbauen wollen. Denn Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit waren die entscheidenden Argumente des Westens gegen die sozialistischen Länder. Damals wäre das undenkbar gewesen, was wir jetzt in den USA nehmen. Aber die sozialistischen Länder gibt es nicht mehr. Die sind weg. Und weil die weg sind, haben diese drei Argumente an Gewicht verloren. Nun haben wir also eine Kraft von außen, die drückt, dass wir Rechtsstaatlichkeit und Demokratie abbauen sollen. Und wir haben auch eine Kraft von innen, die diesbezüglich drückt. Und diejenigen, die das verteidigen wollen, egal ob ich die Politik nehme, ob ich die Justiz nehme, ob ich die Medien nehme, ob ich die Kunst und Kultur nehme, ob ich die Wissenschaft und Forschung nehme, die Kirchen, die Gewerkschaften, auch die Arbeitgeberverbände sind nicht in der Lage, sich zu organisieren. Das macht mir wirklich Sorgen. Und wie schnell der Abbau funktioniert, das erstaunt mich. Und mir ist erzählt worden, Richterinnen und Richter in den USA haben inzwischen Angst, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und das ist gar nicht gut. Also Richterinnen und Richter müssen so ein Unabhängigkeitsgefühl haben, wo sie sagen, ja, ich will das, sehe das so und deshalb entscheide ich das so. Punkt. Das kann ja korrigiert werden, aber dass sie Angst haben, das ist falsch. Das kenne ich nur darum aus der DDR, wenn es um politische Sachen geht, nicht bei den anderen. Aber da war das auch so.
Ich finde die Situation in den USA wirklich auch besorgniserregend, wie sich das innerhalb eines Jahres aufgebaut entwickelt hat. Das waren ja massive Einschränkungen für die Anwaltschaft, so dass man letzten Endes auch befürchten muss, dass in den USA nicht mehr jedermann Zugang zum Recht hat. wenn gewisse Anwaltskanzleien ausgeschlossen werden oder ich Konsequenzen fürchten muss, wenn ich gegen die Regierung vorgehe, dann bedeutet es ja auch, dass die, die gern gegen die Regierung vorgehen würden, keine Anwaltskanzleien mehr finden. Und das ist so ein Punkt, glaube ich, der hat uns sehr beschäftigt im vergangenen Jahr bei der Bundesrechtsanwaltskammer. Und wir wollten das in Deutschland ganz gern absichern. Deswegen haben wir ja vorgeschlagen, mach doch also 19 Absatz 5 Grundgesetz, in dem steht, jedermann hat das Recht auf unabhängige anwaltliche Beratung. Also nicht im Sinne einer institutionellen Garantie, sondern als Jedermannrecht, weil wir das ja nur einfach gesetzlich geregelt haben und je nachdem, wie sich's politisch entwickelt, kann das ja ganz schnell mit einfacher Mehrheit weg sein. Für wie wichtig halten Sie, dass jeder Mann, jede Frau Zugang zu unabhängiger rechtlicher Beratung hat? Wie finden Sie, dass das grundgesetzlich abzusichern? Ist das eine gute Idee aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist eine gute Idee. Ich finde überhaupt, dass wir ein paar Dinge verändern müssen. Also ich hatte schon gesagt, die Karriere von Richterinnen und Richtern müssen wir regeln. Wie machen wir das ohne die Politik? Weil sonst da entsteht so eine ungünstige Verbindung. Das Zweite ist, natürlich muss garantiert werden die Unabhängigkeit des Rechtsanwalts und dass jedermann den Anspruch auf anwaltliche Beratung hat. Und dann müssen wir noch die Kostenfrage klären. Also ich finde, die Prozesskostenhilfe ist zu schwierig. Und wenn du das dann im Nachhinein, falls du den Prozess verlierst, doch alles bezahlen musst und du bist nochmal ab in den Kassenbaus, dafür finden wir keine Lösung. Ich meine, diese Scheine, wo du 20 Euro beim Amtsgericht dann beantragen kannst, das überzeugt nur wenige. Also da müssen wir uns was überlegen, dass wirklich eben auch die Armen die Möglichkeit haben, wirklich eine vernünftige rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.
Das ist ein interessanter Punkt. Es ist ja in 2 oder 3 Bundesländern, zumindest im außergerichtlichen Bereich, ein bisschen anders geregelt. Da muss ich ja nicht zum Amtsgericht gehen, diesen Beratungshilfeschein holen. In Hamburg ist das so, in Bremen und ich glaube, in Berlin habe ich die Wahl. Da kann ich ja zur öffentlichen Rechtsauskunft, so heißt das in Hamburg. Das habe ich lange ehrenamtlich gemacht. Also da sitzt man dann ja nachmittags als Anwältin da oder vielleicht als Richter und ist dann für die Menschen da, die sich eben keinen Anwalt leisten können. Ich fand das in Hamburg eine sehr, sehr gute Lösung, weil ich dann auch nicht als Anwalt in das Problem komme. Da kommt jemand mit einem Beratungshilfeschein, ich habe aber zeitlich, kriege ich es nicht richtig unter oder ich habe das Problem, es kommen ganz viele und es beeinträchtigt dann meine wirtschaftliche Situation. Ich kann ja eigentlich das nur ablehnen, wenn ich fachlich das nicht stemmen kann oder wenn ich wirklich bis oben hin mit Terminen durchgetaktet bin. Und ich fand das eine sehr schöne Lösung, als ich da in aller Regel, also zumindest alle Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, die das auch gemacht haben, Juristen hinsetzen, die sagen, ja, ich mache das gerne. Und da hat man sich auch richtig Zeit genommen. Also weil ich ja nicht im Anschluss, ich fand das eine sehr schöne Möglichkeit, die öffentliche Rechtsauskunft.
Finde ich auch gut. Kann man machen. Schön ist, wenn Leute zusammensitzen, die verschiedene Rechtsgebiete bearbeiten. Dann eine Frau zu dir kommt, die will was, davon hast du ja keine Ahnung, hast du noch nie gemacht. Aber der Kollege da hinten, der ist damit beschäftigt. Also nicht, dass sie alle gleich sind, sondern der eine weiß im Strafrecht, der andere im Zivilrecht. Der nächste im Arbeitsrecht oder im Familienrecht gut Bescheid, etc. Das halte ich für vernünftig. Und dann muss man auch den Mut haben zu sagen, also ich soll Sie hier beraten, ehrlich gesagt, Ihr Fall ist mir zu kompliziert, ich schreibe mir das auf, ich forsche nach, geben Sie mir Ihre Adresse, ich schreibe Ihnen einen Brief. Also man muss auch nicht so tun, als ob man alles weiß.
Nee, das war tatsächlich so. Also ich habe auch nicht alles sofort in dem Moment, gerade wenn es draußen voll ist, dann noch viele Menschen sitzen. Ich habe ja auch die Korrespondenz dann übernommen, außergerichtlich. Und manchmal musste ich auch noch mal was nachprüfen oder es hat noch ein Dokument gefehlt. Da waren natürlich viele, viele Menschen da, die dann mit der bekannten Aldi-Tüte kamen, mit den ganzen Bescheiden und der, auf den es ankam, der hat dann aber leider gefehlt. Also dann kann ich in dem Moment gar nicht helfen, sondern dann macht man halt quasi eine Wiedervorstellung, einen Folgetermin. Das kann man ja auch durchaus machen. Also ich fand das eine wertvolle und wichtige Aufgabe. Ich hab's auch sehr gern gemacht. Herr Dr. Gysi, wenn Sie über solche rechtlichen Themen sprechen, ich glaube, da schlagen denknotwendigerweise 2 Herzen in Ihrer Brust. Das ist immer ein Stück weit Politiker. Aber den Anwalt kann man ja auch nicht ausschalten. Der ist ja immer mit drin. Und ich fand es ganz spannend in Ihrem Lebenslauf. Sie haben ja immer wieder gewechselt. Also Sie waren mal komplett in der Politik, dann wieder eine Zeit lang Anwalt. Das hat ja mehrfach gewechselt. Was gibt Ihnen das eine, was Ihnen das andere nicht gibt? Und umgekehrt?
Ja, kann ich Ihnen sagen. In der Politik reizt mich, dass ich versuchen kann, den Zeitgeist zu verändern. Also ich sage mal ein Beispiel. Ich habe als erster in Bonn den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn vorgeschlagen, waren natürlich alle dagegen. Jahrzehnte später haben CDU, CSU und SPD ihn beschlossen. Ich habe im Jahre 2002 vorgeschlagen, zu entbürokratisieren, indem die Antragstellerin oder der Antragsteller beweisen muss, bei der zuständigen Behörde, wann den Antrag gestellt zu haben. Und wenn die Behörde innerhalb einer bestimmten Frist keinen schriftlich begründeten Widerspruch an ihn sendet, dann gilt der Antrag als genehmigt, ohne einen schriftlichen Bescheid. Und dass man den schriftlich begründeten Widerspruch erhalten hat, muss die Behörde beweisen. Da liegt die Beweis das bei der Behörde. Und aber natürlich, nee, andere haben gesagt, das geht nicht und so weiter. Und jetzt, dann habe ich es als Alterspräsident wieder vorgeschlagen und plötzlich kommt der Generalsekretär der CDU und sagt, der hat mal eine neue Idee. Wir müssen das ändern. Also das Recht drehen. Bei meiner nächsten Idee werde ich sagen, Sie können nicht immer wieder 24 Jahre warten, denn in 24 Jahren bin ich einfach zu alt. Also es reicht doch, wenn Sie das schon nach 4 Jahren machen, wenn es vernünftig ist. Wenn es nicht vernünftig ist, natürlich nicht. Aber da ist mir eben, natürlich nicht mir alleine und nicht meiner Partei alleine, sondern vielen gelungen, den Zeitgeist zu verändern. Und das kann ich als Anwalt nicht. Das kann ich nur als Politiker. Als Anwalt kann ich aber einer Einzelnen oder einem Einzelnen helfen. Das kann ich wieder als Politiker nicht. Und deshalb brauche ich beides.
Kann ich verstehen. Holt mich ab. Was ich mich jetzt frage, wie geht man denn persönlich damit um, wenn sich vielleicht das Gefühl einstellt, Leute, ich habe eine gute Idee, ich schlag was vor, ich werde abgebügelt und später wird's, umschreiben wir jetzt einfach mal so, meine Idee geklaut und dann geht sie durch. Macht man damit seinen Frieden, weil die Sache an sich einem wichtiger ist? Oder hat man da schon das Bedürfnis, mal zu sagen, ja, sorry, habe ich ja schon vor 20 Jahren gesagt?
Natürlich freut man sich, dass es überhaupt kommt. Und dann kann man ja überall zählen, wann man das schon mal gesagt hat. Und dass die Journalistinnen und Journalisten kontrollieren das dann und stellen, das stimmt. So. Ja, aber das ist mir jetzt in meinem Alter jetzt gar nicht mehr so wichtig, ehrlich gesagt. Früher wäre es mir vielleicht wichtiger gewesen. Aber es ist ja in der Justiz nicht anders. Wenn du Erfolg hast mit dem Urteil, freust du dich. Aber wenn in der zweiten Instanz die Entscheidung gekippt wird, dann ärgerst du dich oder umgekehrt. Also wenn du letztlich erfolgreich bist, freust du dich, wenn du nicht erfolgreich bist, natürlich nicht. Und alle Anwältinnen und Anwälte, also zumindest alle, die ich kenne, erzählen gerne über ihre Erfolge und weniger gerne über ihre Niederlagen. Aber in Wirklichkeit erleben alle Anwältinnen und Anwälte beides.
Ja, selbstverständlich. Das ist ja Teil der Jobbeschreibung quasi. Also das ist einfach so. Ich bin ehrlich, ich verliere auch nicht so gerne, aber das kommt halt einfach mal vor. Das gehört dazu. So, wir gewinnen alle lieber.
Aber wissen Sie, es gibt noch was interessant. Ich habe dadurch erst festgestellt, dass durch meinen Anwaltsberuf etwas in meinem Denken passiert ist. Oder in meiner Gefühlswelt. Und zwar kommen ja nie glückliche Menschen zum Handel. Die haben ja immer Probleme. Egal, ob es Zivilrecht, Arbeitsrecht, Familienrecht oder Strafrecht ist. Egal, ob Beschuldigter oder Angeklagter oder eben der Geschädigte. Immer mit Problemen verbunden. Und daran habe ich mich so gewöhnt, dass mich eigentlich Organisationen und Personen auch nur interessieren, wenn sie Probleme haben. Das ist ganz klassisch. Ich hatte zu dem Freiherrn von und zu Gutenberg überhaupt keinen Kontakt, solange er da als Bundesverteidigungsminister sozusagen herrschte. Und als ich dann das mit seiner Dissertation herausstellte und keiner mehr so gerne mit ihm sprechen wollte, das kann ich nicht. Jetzt hatte er ja Probleme. Und da habe ich mich mit ihm unterhalten. Genauso ist es mir bei Uli Hoeneß gegangen, wo ich mir auch überhaupt keinen Kontakt. Und so habe ich verstanden, weshalb ich der einzige Idiot auf der Welt war, der im Dezember 89 bereit war, die am Abgrund stehende SED zu übernehmen. Weil das für mich wieder eine Herausforderung war. Sie steht am Abgrund. Ist das richtig? Ist das falsch? Kann man es verhindern? Und wenn ja, wie? Etc. Und da habe ich festgestellt, das kommt durch meinen Anwaltsberuf. Glaube ich.
Meinen Sie, so eine Art juristisches Helfergehen, das da immer dann... das dann immer da durchschlägt, dann erklärt sich ja eigentlich auch, warum Sie gerne Strafrecht machen und sich unter anderem auf Strafrecht spezialisiert haben. Ich meine, klar, als Anwalt versucht man immer zu helfen, aber das ist natürlich ein Rechtsgebiet, wo es besonders existenziell wird. im Strafrecht. Da geht's ja immer ans Eingemachte. Geldstrafe, Freiheitsstrafe. Ich glaube, was vielen Strafverteidigern Stirnrunzeln abverlangen würde und Strafverteidigerinnen, warum sind sie bei der Kombi Strafrecht-Zivilrecht geblieben? Weil das ist ja jetzt nicht so alltäglich. Also es gibt ja ganz viele Strafrecht, Strafrecht, Strafrecht und das war's.
Das ist wahr. Auch in meiner Umgebung. Und ich mache gerne auch Zivilrecht. Das ist ja zum Teil ein Zulassungsrecht und das ist auch spannend. Und da bin ich vertrete entweder Arme gegen Reiche oder Reiche gegen Reiche. Letzteres macht mir auch Spaß, weil da meine Seele nicht so gefordert ist. Also, aber, und dann legst du natürlich Werte auf, juristisch Erfolg zu haben. Also ich bin dann eben, weiß ich, es ging um die Schlacht zum Beispiel, ob die elektrische Zigarette oder elektronische Zigarette in die Apotheke gehört, weil es doch eine Art Heilmittel ist oder nicht in die Apotheke gehört. Und die Hersteller wollten das natürlich nicht. Das ging bis zum Bundesgerichtshof. Wir haben gewonnen, also es geht nicht in die Apotheken, kann überall verkauft werden. Also sind auch dann so spannende Fragen, finde ich. Und das, aber da ist meine Seele nicht ganz so gefordert wie im Strafrecht. Aber im Strafrecht hat sich das auch verändert, weil ich verteidige, mache ich nach wie vor, aber ich mache auch Nebenklage. Und ich finde das Zivilrecht auch spannend. Gelegentlich mache ich auch Arbeitsrecht und Verwaltungsrecht. Das Einzige, was ich auf gar keinen Fall mehr anrühre, ist Familienrecht. Zu DDR-Zeiten habe ich viele Ehescheidungen gemacht und das mache ich heute nicht mehr, weil das Familienrecht ist mir zu emotional. Wenn es um Kinder geht, das geht mir zu nah, das will ich nicht mehr.
Kochen die Emotionen immer sehr, sehr hoch, weil Sie gerade sagen E-Zigarette?
Ja.
Da gab's eine gesetzliche Entwicklung, die habe ich einfach nicht verstanden und ich halte sie auch für falsch. Es gibt ja auch diese, also E-Zigarette kann ja einmal das mit diesem Erhitzen sein und dann das mit dem vielen Dampf. Und viele Menschen mischen sich Aromen und diese Base selber zusammen. Viele auch ohne Nikotin. Nikotin muss man dann extra dazugeben. Und das war für viele auch eine gute Alternative, weil es ja viel günstiger ist als Zigaretten. Und jetzt unterfällt inzwischen diese Basis, die man zum Anmischen braucht, der Tabaksteuer. Auch wenn da gar kein Nikotin drin ist. Ich habe das über meinen Bekanntenkreis mitbekommen. Große Aufregung, großes Entsetzen. Ganz verstanden habe ich es nicht. Aber weil man daraus letztlich etwas herstellen könnte, was man mit Nikotin versetzen kann, fällt das jetzt wohl unter die Tabaksteuer.
Naja, die brauchen Geld. So einfach.
Ja, das war auch mein Gedanke dazu.
Und da lässt man sich was einfallen. Und da doch die Nichtraucher zunehmen, also ich gehöre ja auch dazu, ich war ja ein starker Raucher und seit 2004 keine Zigarette mehr. Und entgeht ihnen ja auch Geld. Und dann überlegen sie sich, wenn es da Ersatzsachen gibt, dann können wir doch die Steuer auf die Ersatzsachen nehmen. Ich glaube, so kompliziert mit, da könnte man Nikotin reingehen. Das ist dann wieder die offizielle Begründung nach außen. In Wirklichkeit brauchen sie einfach Geld.
Aber da habe ich auch einen anderen Tipp, weil ich gucke ja immer die Böhmermann-Sendungen. Lachgas, das man beim Späti kaufen kann, das könnte man doch belegen mit einer entsprechenden Steuer. Das wäre ja ganz sinnvoll. War überrascht, dass es überhaupt so, ich kriege sowas immer nicht mit, Herr Dr. Gysi. Also das steht wohl seit Jahren in den Spätis rum, ich sehe sowas immer nicht. Kriege das immer als Letzte mit. Deswegen gucke ich Böhmermann.
Das verstehe ich. Ja, der hat ja auch seine spezifische Art. Der war ja auch schon mein Gast, ich war auch schon sein Gast. Und wenn du sein Gast bist, hast du keine andere Chance. Du musst rechtzeitig sein. Und zwar, das quote sich, weil ich dann schon wieder, nee, jetzt bin ich dran, sie dürfen bei ihrem Computerspiel, ich erkläre ja den Leuten mal, was das meint. Also, so, wenn du das so machst, also bitte, ja, zieht er sich zurück. Das hast du gar keine Chance. Übrigens, bei Krömer ist das genauso. Krömer hatte ich als Gast in der Distel, bei Missverstehen Sie mich richtig. Und das war interessant. Eine Stunde lang war er zu. Und dann hat er sich geöffnet. Und dann wurde das wirklich ein interessantes Gespräch.
Man denkt immer, manche brauchen ein bisschen Warmlaufzeit.
Und ja, man denkt immer, solche Leute sind immer glücklich. Das ist ein schwerer Irrtum.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, die wenigsten, also es gibt, ich glaube sowieso, kein Mensch ist immer glücklich. Und ich glaube, die, von denen man denkt, die sind sehr oft glücklich, die sind das vielleicht deutlich weniger oft, als man so meint. Also man sieht ja auch immer nur den Ausschnitt, den Mensch bereit ist, öffentlich zu teilen.
Ja.
Herr Dr. Gysi, zurück zum Strafrecht. Es will natürlich der juristische Nachwuchs so ein bisschen wissen, was macht ein Dr. Gysi heutzutage? Weil ich weiß, Sie sind ja in der Sozietät in Berlin, ich glaube mit drei anderen Partnern zusammen. Und sie verteidigen ja immer noch. Und ich habe gesehen, 22 ging auch ganz groß durch die Presse, hat mich ein bisschen überrascht, haben sie ein Mitglied der letzten Generation verteidigt. Wie kam es dazu? Weil sie ja selber auch immer wieder Kritik geübt haben an der letzten Generation. Und da dachte ich mir, nee, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Der Gysi ist ein Anwalt durch und durch. Und jeder Anwalt weiß ja, ich muss nicht das, was mein Mandant tut oder sagt, gutheißen. Ich bin ja nicht mein Mandant. War das die Ursache?
Nein, es kam eine ganze Gruppe von der letzten Generation zu mir, um mit mir über ihr Vorgehen zu diskutieren. Und ich habe immer dagegen gesprochen und habe gesagt, ihr verärgert große Teile der Bevölkerung. Wenn ihr einen Protest anbringt und ihr wollt, dass die Politik darauf reagiert, seid ihr viel erfolgreicher, wenn euch etwas einfällt, wo die Mehrheit der Bevölkerung euch unterstützt. Und dann sagst du, nee, was denn? Dann sage ich, ich darf ja hier keine Hinweise zu Straftaten geben, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ihr euch vor einem Bundesministerium so anklickt, dass die Beamtinnen und Beamte eine halbe Stunde später nach Hause kommen, das hält die Bevölkerung aus. So, da mussten sie lachen, weil ich gesagt habe, sozusagen, also wenn man schon Protest organisiert, muss man ja auch einfallsreich sein. Und der Kompromiss des Gesprächs bestand darin, dass ich den einen verteidige. Habe ich gesagt, gut, das mache ich dann auch. Und den habe ich dann auch verteidigt. Und in erster Instanz ist er ja verurteilt worden, aber in zweiter Instanz wurde das Verfahren allerdings gegen Zahlung aller Geldbuße eingestellt. Aber immerhin, das war ganz gut. Das machte mir dann auch.
Das machte Spaß, ja. Und ich finde es ja faszinierend, weil wir waren sehr stark betroffen. Ich wohne an einem Verkehrsknotenpunkt. Und hier war immer sehr, sehr viel los. Und egal, auch wenn man auf die Autobahn gefahren ist, auch da wurde ja an irgendwelchen, so wo, ich weiß gar nicht technisch, wie das heißt, so diese Dinger, wo dann die Schilder oben dran, die Richtungs, da gibt's bestimmt einen Fachbegriff für, ich kenne nur nicht. Also immer und immer wieder waren wir betroffen. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, das erwischt komplett die Falschen. Der ganze Protest erwischt die Falschen. Alle Menschen, die zur Arbeit wollen, kommen jetzt zu spät, kriegen Stress mit dem Chef. Und da dachte ich noch, wenn ich das machen würde, ich würde mich ja so festkleben, dass ich die, die über die Klimaziele entscheiden, belästige und nicht die Durchschnittsbevölkerung. Und bei uns ist hier Riesentrara. Also da ist ja immer gleich die Tram mit betroffen und alles, wenn die Tram steht, staut sich alles andere zurück. Das ist ganz furchtbar hier. Also dann sind wir im Geiste auch da. Dann haben wir nicht ein Triple. Dann hatten wir auch da dieselbe Idee. Herr Dr. Gysi, find ich ja ganz spannend.
Da habe ich ja mit Ihnen auch gestritten. Aber ich mache dann auch gerne so einen Kompromiss und das ist mir dann auch egal, was Leute dazu denken. Das ist ja nun mal mein Beruf als Rechtsanwalt.
Ist es. Und die Idee fand ich sehr, sehr naheliegend und das scheint dann ja gut ausgegangen zu sein. In erster Instanz hat das noch relativ große Wellen geschlagen in der Presse. Ich habe da noch mal ein bisschen geguckt. Ich habe dann nicht mehr so viel dazu gefunden.
Gar nicht. Nun, dann war mir das auch so blöde, jetzt eine Presseerklärung rauszugeben. Dann habe ich mir gesagt, wer sich dafür interessiert, kriegt das schon mit.
Ja. Im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht, Herr Dr. Gysi, was landet derzeit so auf Ihrem Tisch? Also entweder anonymisiert oder wenn Sie eine Freigabe haben, drüber zu sprechen. Haben Sie momentan überhaupt Zeit für Mandate? Weil Sie sind ja irgendwie wahnsinnig busy.
Es gibt zum Beispiel so eine Sache, die finde ich auch spannend. Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Verfassungsschutz oder vom BND schlecht behandelt werden, rausfliegen, die kommen komischerweise mal zu mir. Nicht alle natürlich, aber viele, weil sich dann rumgesprochen hat. Meistens schreibe ich dann die Behörde an und sage, da sind sie nicht doch an der Verständigung interessiert, etc. Und oft klappt es aber nicht immer. Und manchmal muss man dann auch Prozesse führen. Und das ist schwer, weil das ja immer Prozesse gegen die Bundesrepublik Deutschland sind. Und die muss ich auch immer anmelden, weil ich ja Bundestagsabgeordneter bin, etc. Aber so oft mache ich das nicht. Aber das finde ich zum Beispiel witzig, dass Sie zu mir kommen. Ich bin aber auch gelegentlich im Arbeitsrecht tätig. Also zum Beispiel weiß ich was. Leute haben alle Voraussetzungen, Lehrerinnen und Lehrer zu werden, werden es aber trotzdem nicht. Warum auch immer. Dagegen musste dann versuchen, juristisch vorzugehen. Und Zivilrecht, das macht mir auch Spaß. Weil das ist ja oft ein Zulassungsrecht. Also dann hat ein anderer die Klage gemacht und hat ein Argument vergessen, nämlich das Argument Wölfe, da ging es um die Art Verhalten von Pferden etc. Und dann sagt der Richter zu spät, wann ich denn damit gekommen bin. Und dann habe ich gesagt, nee, es gibt auch eine Amtsermittlungspflicht. Also, und dann haben wir uns darüber wieder gestritten und auch in nächster Instanz. Und das finde ich dann spannend. Wissen Sie, was wir wirklich ändern müssen, wenn wir den Rechtsstaat, also ich habe ja vorhin gesagt, Demokratie und Rechtsstaat sind schwer angegriffen. Wenn wir beides retten wollen, müssen wir beides attraktiver machen. Wie können wir die Justiz attraktiver machen? Durch einen wesentlichen Umstand. Die Justiz setzt Fristen. Also uns Anwältinnen und Anwälten ständig. Aber sie hat keine. Die einzige Ausnahme ist, nach einem halben Jahr Untersuchungshaft muss das Oberlandesgericht stimmen, dass die Untersuchungshaft noch fortgesetzt werden kann. Aber sonst so gut wie nichts. Und da will ich mit der Justiz drüber reden, das geht nicht. Zur Rechtsstaatlichkeit gehört keine Eile, aber immer angemessene Zeiträume. Also wenn du eine Klage einreichst, solltest du nach einem Jahr wissen, wie die erste Instanz darüber denkt. Wenn du ins Rechtsmittel gehst, dann nochmal ein Jahr. Ich nehme mal das Beispiel von Claudia Pechstein. Die hat ein Urteil vom Bundesgerichtshof bekommen, hielt das für grundgesetzwidrig und hat Verfassungsbeschwerde gemacht. Und ich weiß nicht, nach 6 oder 7 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, das ist grundgesetzwidrig und hob das Urteil auf. Aber das heißt ja, dass 6 oder 7 Jahre ein grundgesetzwidriger Zustand besteht. Und das geht einfach nicht. Das heißt, wir müssen uns wirklich Gedanken machen. Vielleicht müssen wir das Personal aufstocken und anderes, auch mehr Räume zur Verfügung stellen. Das kann alles sein. Aber wenn wir den Rechtsstaat attraktiver machen wollen, müssen wir erstens für die Armen regeln, dass die den notwendigen Zugang haben. Aber zweitens brauchen wir Sollfristen, da kannst du ja keine zwingenden Fristen machen, aber Sollfristen auch für die Justiz, finde ich. Und bei der Demokratie müssen wir uns aber, das ist ja heute nicht unser Thema, müssen wir uns auch überlegen, wie wir sie attraktiver machen, damit sie stärker verteidigt wird.
Ja, da arbeite ich persönlich ja immer wieder dran. Ich glaube, wir haben ein Vertrauensproblem in vielerlei Hinsicht gegenüber vielen Institutionen. Ich als Anwältin mit ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen seht es natürlich auch als Problem, dass viele Verfahren einfach wahnsinnig lang dauern. Ganz schlimm war es natürlich während der Pandemie. Da hatten wir jetzt zwischenzeitlich, war ja keiner darauf vorbereitet. Das ist auch gar kein Vorwurf, ein Stillstand der Rechtspflege. Es gibt aber durchaus einige Bezirke, da sind große Probleme, was die zeitlichen Abläufe angeht. Und es ist natürlich maximal frustrierend, wenn ich manchmal sogar in Eilverfahren ewig auf eine Entscheidung warten muss. Es betrifft nicht alle Gerichte. Nicht alle Verfahrensarten, kommt aber immer wieder mal vor. Und ich bin aber auch mit sehr vielen Richterinnen und Richtern gut vernetzt und teilweise mangelt es da einfach am Personal. Und ich glaube, da müsste halt auf Länderebene auch einfach ein bisschen mehr in den Justizhaushalt vielleicht gesteckt werden, damit ich das Personal so aufstocken kann, wie ich es benötige. Der Deutsche Richterbund hat ja auch schon laut um Hilfe gerufen, hat gesagt, Personaldecke ist zu dünn. Also die Richter allein können es nicht richten, fürchte ich.
Als ich Wirtschaftssenator wurde, war ich zuständig für das Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht. Und dann war ich da bei der Chefin und dem Chef und habe gefragt, ob sie nicht lieber zur Justiz wollen. Und sagten, sie wollen lieber bei mir bleiben, das, obwohl ich es war. Und wissen Sie auch warum? Die Kosten, die beiden Gerichte verursachen, spielen für einen Wirtschaftssenator überhaupt keine Rolle. Die wurden natürlich viel schneller mit Computern ausgestattet, aber der Senator hatte gar keine Chance dazu. Und da habe ich festgestellt, man kommt immer nicht drauf, wie so kleine Entscheidungen, die irgendwann mal entstanden sind, welche Folgen sie dann haben, ja? Und das hat mir auch Spaß gemacht, den Computer zur Verfügung zu stellen.
Ja, klar. Freude machen ist ja immer schön. Apropos Freude machen, Herr Dr. Gysi, ich bin mir ganz sicher, weil ich weiß, dass Sie beim juristischen Nachwuchs wahnsinnig gut ankommen. Bilden Sie in Ihrer Kanzlei Referendarinnen und Referendare aus? Weil die Frage wird hinterher kommen, dann brauche ich keine E-Mails beantworten, dann können wir sie hier gleich am Mikrofon beantworten.
Ja, das passiert sehr selten bei mir und ich schaffe es einfach nicht. Ich bin ja Politiker, Rechtsanwalt und nehme beides ernst. Ich bin ja auch noch Vorsitzender der deutsch-mittelamerikanischen Parlamentariergruppe, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien. Also da kommt schon eine Menge auf mich zu und dann bin ich ja noch Moderator und das mache ich in der Distel, mit Missverstehen Sie mich richtig. Ich mache es aber auch im Kino Kolosseum in Berlin. Ich mache es auch noch in Köln. Und dann mache ich es auch noch in dem neuen Kunstmuseum in Tübingen. Ja, und dann bin ich ja noch Podcaster. Ich sage nicht Podcaster, ich sage mal Podcaster, zusammen mit dem Freiherrn von uns in Württemberg. Wir haben ja dann auch öffentliche Auftritte. Das kommt ja auch noch alles hinzu. Und dann bin ich noch Autor. Das reicht 78. Und wenn ich eine Referendarin oder ein Referendar hätte, dann will ich mich auch täglich um ihn kümmern. Das schaffe ich nicht.
Ja, das ist mir klar. Deswegen fragte ich, ob in der Kanzlei. Weil da, glaube ich, wäre das Interesse wahrscheinlich schon da, weil dann hat man zumindest ab und an die Chance, mal Herrn Dr. Gysi über den Weg zu laufen.
Ja, aber ich habe es eigentlich noch nie erlebt. Und wenn ich jetzt sage, ja, melden Sie sich mal an, dann schlachten mich meine Partner. Das will ich nun auch nicht.
Ich frage das standardmäßig immer ab, weil die Frage definitiv so bei mir ankommen wird. Eine andere Frage, die sich noch aufdrängt, Herr Dr. Gysi, Sie predigen in Kirchen. Das hat mich sehr überrascht, weil ich natürlich auch gelesen habe, dass Sie als Kind schon über Ihren eigenen, eher pragmatischen Gottesglauben nachgedacht haben. Ich musste wirklich sehr schmunzeln, weil ich fand die Gedankengänge, die Sie als Kind hatten, ja doch irgendwie schon so ein bisschen juristisch, ne? Also für den Fall der Fälle mal lieber heimlich beten, dann aber zugleich hinterfragen, ob das überhaupt Sinn ergibt, weil Gott merkt das ja wahrscheinlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Warum predigen? Wie kam es dazu?
Ja, ich werde des Öfteren von evangelischen und katholischen Kirchen eingeladen. Ich dachte zuerst, es ist ihr Personalmangel, aber nein. Und ich glaube ja nicht an Gott. Aber ich halte eben die Religion für wichtig, weil wir sonst überhaupt keine allgemein verbindliche Moral hätten. Die Linke kann ja gerne versuchen, solche Normen zu formulieren, die anderen auch. Wir haben gar nicht die Kraft, für Allgemeinverbindlichkeit zu sorgen. So, das ist das eine. Und das reizt sie. Aber es kommt hinzu, eine tiefe Verunsicherung über den Zustand der Welt. Was passiert da in den USA? Wie wird das mit China? Es ist übrigens so interessant, wenn Sie die Geschichte lesen von Griechenland, von Rom, von Ägypten, von Persien, den Führungsmächten. Und als die Situation eintrat, dass sie allmählich die Rolle als Führungsmacht verloren, haben sie sich immer noch mal aufgebäumt, um das zu verhindern. Das ist das, was wir jetzt gerade in den USA erleben. Aber was heißt das, wenn die erste Macht China protestiert? Das muss man sich ja alles mal überlegen. Und da sind eben auch die Pastoren und Pfarrer verunsichert. Und sagen, dann holen wir uns eben auch mal einen Gysi, der hier spricht. Oder der Dekan ist verunsichert und will dann, dass ich mit dem Menschen darüber streite. Es kommen natürlich viele Gläubige hin, aber nicht nur Gläubige. Und es gibt noch einen zweiten Grund. Die Evangelien schicken mich immer auf die Kanzel hoch. Da war ich ja noch nie früher. Und da habe ich festgestellt, wenn du von einer Kanzel sprichst, kriegst du eine pastorale Tonlage. Das war, weil du so von oben nach unten sprichst. Und dann kriege ich auch so eine pastorale Tonlage und sag mir, das wäre mir ein Gysi. Jetzt quatsch mal wieder normal. Ja? Also das ist wirklich interessant. Aber ein katholischer Priester hat zu mir gesagt, Herr Gysi, ich lade Sie öfter ein. Sonst ist meine Kirche nur zu Weihnachten so voll. Das ist natürlich auch da, weil die Kirchen, nicht die Religion, das sind zwei verschiedene Sachen, sind natürlich über den Missbrauch und die mangelnde Aufklärung schwer in Misskredit geraten, sodass sie auch viele Gläubige verlieren. Das heißt ja nicht, dass sie aufhören zu glauben, aber sie wollen nicht mehr der Kirche angehören. Und das ist schon ein auch für die Kirchen natürlich spannender Vorgang, über den sie nachdenken jetzt hier. Insofern sind die offener geworden, die sind freier geworden und laden dann auch Leute wie mich ein.
Ja, ich habe in einer Kirche schon mal eine sehr, sehr großartige Lesung erleben dürfen, die nichts, aber auch gar nichts mit Kirche zu tun hatte. War ein Gedichtband, aber damit schon mit Schmackes, also er hat es richtig in sich, hat mich so ein bisschen an die frühen Werke von Gottfried Benn erinnert. Und das in der Kirche zu gestatten, fand ich schon bemerkenswert. Und es durfte sogar was auf den Altar gestellt werden. Da dachte ich, ich sehe nicht recht. Also da hat sich doch schon sehr viel getan. Und ich werde mir noch mal vorstellen, wie klingt denn der Gysi mit einer pastoralen Stimme auf der Kanzel. Das Bild werde ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Was ich mir übrigens auch mitgenommen habe, Herr Dr. Gysi, das verrate ich Ihnen jetzt. Ich sammle ja immer im Rahmen der Recherche so ein bisschen Notizen zusammen. Und ich bin ein grundsätzlich fauler Mensch. Das eint uns vielleicht auch so, also pragmatisch. Und so mit den Schulferien so ein bisschen Ansatz, ne, haben sie ja auch vielleicht manchmal unnötige Dinge zu vermeiden. Und ich war zu faul, ihren Namen immer auszuschreiben, habe ihn immer abgekürzt. Und natürlich ist ihnen das wahrscheinlich tausendmal schon gesagt worden. Mir ist es aber erst bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch untergekommen. Ich benutze ihren abgekürzten Namen permanent auf Social Media als Hashtag. Hashtag GG. Und das wollte ich Ihnen jetzt nochmal mitgeben. Wahrscheinlich haben Sie selber schon drüber nachgedacht, aber ich fand das sehr, sehr schön, weil Sie ja auch immer wieder für unser Grundgesetz eintreten. Das fand ich irgendwie ganz nett. Und da dachte ich, wie viele GGs der Gysi wohl in seinem Büro stehen hat. Haben Sie verschiedene Ausgaben oder haben Sie eins? Ich drehe mich gerade mal um, weil ich habe in meinem Studio, ich glaube aktuell allein 4 Ausgaben. Gibt nämlich ein sehr schönes kleines Kaufhaus, einen schönen Verlag. So schön. Projekt D. Bebildert. Und dann habe ich natürlich klein und in Leder gebunden das Grundgesetz, denn die klassische Nomos-Ausgabe. Und hier nochmal, das fand ich besonders schön, nochmal schillernd, mit BAM-Lesezeichen. Grundgesetz BAM. Also, das finde ich sehr, sehr gut.
Ich habe in meinem Bundestagsbüro ein Grundgesetz, im Anwaltsbüro sowieso, zu Hause auch eins, da habe ich das kleine. Und das macht auch Vergnügen. Und ich stelle doch fest, wie häufig auch das Grundgesetz geändert wird. Also ich dachte, wäre das ein seltenes Vorgang, aber eigentlich habe ich es in jeder Legislaturperiode erlebt, dass irgendwas geändert wurde.
Ja, das ist tatsächlich häufiger der Fall. Man kann das aber online ganz gut nachvollziehen. Und ich dachte, es wäre eine sehr gute Idee, sich diese klitzekleine Ausgabe zu holen. Dann habe ich aber festgestellt, ich bin offensichtlich alt. Ich brauche die große, damit ich alles vernünftig lesen kann, weil alles auswendig hat man ja doch nicht im Kopf. Herr Dr. Gysi, es gibt ein letztes Thema, das ich mit Ihnen unbedingt besprechen muss. Das gehört zu jeder Episode dazu. Und die Lauscherinnen und Lauscher würden mir das wahrscheinlich nicht verzeihen, wenn ich das außen vor lassen würde. Und zwar ist das meine persönliche Lieblingskategorie, die 3 Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsgrundgesetzartikel, Lieblingsbuch, Lieblingspartei. Und von Ihnen würde ich gern wissen, haben Sie einen Lieblingsort in Berlin?
Doch, das ist ein gemütliches Restaurant. Das kann auch eine gemütliche Kneipe sein, wo ich gut esse und trinke. Und dann bin ich mit netten Leuten oder einem netten Leut, das kann ja schon genügen, umgeben. Und das genieße ich dann richtig, ehrlich gesagt. Ansonsten, was an Berlin, finde ich, weltweit am schönsten ist, ist die grüne Umgebung. Ich habe noch nie eine andere Landeshauptstadt erlebt, also eine Hauptstadt erlebt, wo umherum so viel Grün war und so weiter wie bei Berlin. Und deshalb bin ich ein bisschen stolz, dass mein Wahlkreis Treptow-Köpenick nur dadurch geradezu gekennzeichnet ist. Tentarbeit, dann natürlich die Müggelberge und so. Nur wegen der Müggelberge in meinem Wahlkreis könnten wir auch Olympische Winterspiele austragen. Ne?
Ah, ja, das war um Berlin herum, ist es ziemlich grün. Ich musste eben nur schmunzeln, weil so auf die Frage, was ist Ihr Lieblingsort in Berlin? Die grüne Umgebung, also alles außerhalb von Berlin.
Und die Gaststätte.
Die Gaststätte, ja. Ich hab einen schwierigen Start gehabt mit Berlin. Ich habe vorher 15 Jahre in Hamburg gelebt. Und das ist natürlich was ganz anderes hier. Ich habe aber inzwischen meinen Frieden gemacht. Ich mag Berlin sehr. Und ich bin auch oft außerhalb im Grünen, wenn es die Zeit zulässt. Allerdings dann mit dem Motorrad, also nicht wirklich zu Fuß. Auch nicht wirklich viel frische Luft, aber man ist schnell im Grün.
Sie fahren Motorrad?
Ich fahre Motorrad, ja.
So ein richtiger Knatterding?
Ein Naked Bike von BMW, also keine, nicht so knatter Harley. Würde ich, wenn ich nicht zu klein wäre. Ich bin nur 1,56 Meter. Also ich habe leider nicht die große Auswahl, was ich fahren kann. Aber so eine kleine Straßenmaschine.
Sonst sind sie nicht klein, sondern nur kurz. Und
haben Sie recht.
Zweitens sind wir kurzen, die ökologische Zukunft. Die langen verbrauchen viel zu viel Kleidung und Nahrung. Das können wir uns ökologisch überhaupt nicht mehr leisten.
Da haben Sie völlig recht. Wobei das mit der Nahrung würde ich jetzt einschränkend sehen. Weil wenn es um Pizza oder Pasta geht, esse ich wie eine Große. Sehr gut. Jetzt hatten wir es gerade schon vom Grundgesetz. Aber haben Sie vielleicht noch ein anderes Lieblingsbuch? Meine Lauscher lesen alle ganz gerne.
Also für Kinder empfehle ich immer das Buch Paul allein auf der Welt. Das ist von einem Dänen geschrieben, sehr schön, ist in der DDR erschienen, war mein Lieblingsbuch als Kind, dann auch das Lieblingsbuch meines Sohnes etc. Das ist kurz gezählt, da wacht ein Kind auf und ist niemand da, er ist völlig allein und er genießt das. Er kann ja machen, was er will, er fährt mit der Straßenbahn, mit dem Auto und so weiter und so weiter. Und plötzlich stellt er fest, dass es doch doof ist, er kann ja mit jemandem wippen und kochen kann er auch nicht, bloß essen und so weiter. Und dann fliegt er mit dem Flugzeug, stößt gegen den Mond, fällt runter und wacht auf und ist doch glücklich, dass seine Eltern sind und so weiter. Das fand ich eine sehr schöne Geschichte als Kind. Als Erwachsener gibt es viel Literatur, die ich vorschlagen kann. Aber wenn man wissen will, was Verführung anrichten kann und wie sie funktioniert und wie man sogar einen normalen Menschen zum Mörder machen kann, dann empfehle ich von Thomas Mann Mario der Zauberer. Das hat das mich immer und das, sagen wir mal, mitgenommen.
Ein Klassiker. Vielleicht ein Lieblingsurteil oder eine Lieblingsnorm, was Juristisches zum Schluss.
Eine Lieblingsnorm, weiß ich nicht, da müsste ich länger drüber nachdenken. Ich stelle immer nur fest, dass die Interpretation des Rechts häufig zu weit geht. Das will ich jetzt aber nicht erklären bei Mordparagraphen zum Beispiel. Doch, das interessiert mich. Da steht drin, dass Mörder ist, wer aus Mordlust handelt. Das würde mich interessieren, was das ist. Noch kein Mensch konnte mir erklären, was Mordlust ist. Ich habe noch nie einen Mandanten gehabt, der gesagt hat, ach, wissen Sie, ich morde gerne. Und wenn ich Zeit dazu habe, mache ich das. Also ich weiß ehrlich gesagt, das haben die Nazis eingeführt, den Begriff. Und der steht da heute noch drin. Aber ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Und ich freue mich immer, wenn ich Normen nicht verstehe.
Ja, also ich bin ehrlich, in den Steuergesetzen gibt es einige Normen, die ich nicht ganz verstehe. Das ist aber auch überhaupt nicht mein Spezialgebiet. Mordlos, tatsächlich, sperriges Wort. Ich glaube, der einzige Mensch, den ich kenne, der bestätigen könnte, dass es sowas wie Mordlos gibt, ist eine gute Bekannte von mir, die ist forensische Psychiaterin und erstellt Gefährlichkeitsprognosen, begutachtet also die ganz, ganz schlimmen oder die Täter ganz schlimmer Taten. Die hat sowas bestimmt schon mal erlebt, bin ich mir ziemlich sicher, aber ansonsten, ja.
Dass jemand eine geringere Hemmschwelle hat und wenn er sich ärgert, dazu neigt etc. oder leicht aggressiv wird und wütend wird. Aber das ist ja eigentlich nicht Mordlust.
Nee, sondern töten um des Tötens willen. Also das, wir sind dann schon eher so im Serientäterbereich.
Ja.
Gott sei Dank, nichts Alltägliches. Und Herr Dr. Gysi, eine Premiere, etwas, das ich sonst nie mache, aber ich habe natürlich vorher erzählt, so in meiner Umgebung, dass wir heute aufzeichnen. Und ich habe auch einen Podcast mit einer Referendarin. Liebe Grüße an Ines. Und die fand das ganz wunderbar, dass wir heute zusammen hier ein bisschen aufzeichnen und schnacken. Und die hat mich gebeten, ihn unbedingt, und das mache ich sonst nie, aber sie hat mich gebeten, ihn eine Frage zu stellen zum Schluss, die sie brennend interessiert. Also ich habe mir das hier extra notiert. Sie will von Ihnen gerne wissen, wie gehen Sie mit Fragen um, die Sie offensichtlich zu einem Eingeständnis von Narrativen bringen sollen? Da wusste ich jetzt nicht genau, was sie meint, habe nachgefragt und dann schrieb sie, naja, zum Beispiel von der AfD, wenn von dort gefragt würde, na, die Menschen wollen doch eine Regierungsbeteiligung der AfD, sonst wären die Ergebnisse nicht so gut. Also etwas, was man ihnen in den Mund legt, ein Narrativ, und sie sehen nicht wirklich einen Ausweg, wie sie aus dieser Frage rauskommen. Hintergrund dieser Frage ist wahrscheinlich, dass wir gerade eine Episode zu Kommunikationstechniken aufgenommen haben. Und diese Referendarin sagte mir, mein Gott, rhetorisch ist der so stark, ich hätte da gern was mit den Narrativen gefragt. Bitteschön, das war jetzt lang, ne?
Ja. Na, die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler hat ja die AfD nicht gewählt. Das heißt, die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler will ja gar nicht, dass die AfD regiert. Und deshalb müssen die anderen Parteien, die mehr Stimmen zusammen haben als die AfD, sich überlegen, dass sie die Interessen ihrer Wählerinnen und Wähler verletzten, wenn sie plötzlich mit der AfD koalierten. Das wäre zumindest meine erste Antwort. Meine zweite Antwort, wenn sie regieren wollen, müssen sie eben die absolute Mehrheit erreichen. dann wiederum ist das tatsächlich der Mehrheitswille der Bevölkerung. Ich hoffe aber nicht, es zu erleben.
Nee, ich glaube, das hofft keiner. Heißt, Sie haben keinen generellen Trick, Narrativen, die Ihnen in den Mund gelegt werden sollen, zu begegnen, sondern immer situativ, spontan, souverän.
Immer situativ. Es gab eine schöne Sache, die werde ich nie vergessen. 90 war die Tagesschau bei mir. Und aber die zeichneten das auf, um es später zu senden. Und da stellte die mir eine Frage und ich sah, weiß ich nicht. Und dann machte die Kamera aus. Und der sagte, hören Sie zu, ein Politiker darf nicht sagen, das weiß ich nicht. Sag ich, aber ich weiß es nicht. Na, da müssen Sie irgendwas antworten. Und dagegen habe ich mich gewehrt. Und dann erst fiel mir auf, dass noch nie ein Politiker bei irgendeiner Frage, seit wenn er nicht wusste und gar nicht richtig damit umgehen kann, dann suchen die so Auswege. Ich finde es gar nicht schlimm zu sagen, das weiß ich nicht.
Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Und vielleicht sind wir damit vertraut, weil wir als Anwälte nicht sofort in jeder Sekunde auf jede höchst komplizierte Rechtsfrage sofort eine Antwort haben. Wenn ich so einen Stapel Vertrag kriege und der Mandant will sofort wissen, ja, soll ich unterschreiben oder nicht, weiß ich nicht in der Sekunde. Muss ich prüfen. Und manchmal werde ich mit einer Rechtsfrage konfrontiert, die es auch erfordert, dass ich mich mal einarbeite in die Rechtsprechung oder gucke, ob ich dazu was finde, weil es eben nichts ist, was ich tagtäglich mache. Und deswegen ist es mir sehr vertraut zu sagen, weiß ich im Moment nicht, aber morgen weiß ich's. Ich finde das überhaupt nicht schlimm und ich glaube, der Witz ist, Menschen sind ja nicht dumm. Und ich glaube, dass dieser Versuch, Ausflüchte zu finden, zu kaschieren, dass ich in diesem Moment keine Antwort auf eine Frage habe, das wird ja wahrgenommen.
Ja.
Und das kann ich nie positiv sehen. Denke ich immer, dann sag's halt, dass du es nicht weißt, statt da jetzt rumzueiern und einen Quatsch zu sagen.
Ja, eben. Und ich glaube, das imponiert den Leuten sogar, wenn er sagt, weiß ich nicht. Fragen Sie mich morgen nochmal. Also ich habe bewundert Bodo Ramelow, als er noch Ministerpräsident war, da stand er in einer Kommune und bekam 10 oder 12 Fragen gestellt zu Wasser, zu allem Möglichen und konnte alles beantworten. Ich hätte 10-mal sagen müssen, bitte fragen Sie den Bodo nochmal, ich werde mich am Wochenende damit beschäftigen. Und da hatte ich einen offenen Mund, weil ich sagte, kann ja nicht sein. Woher weiß der das alles, ja? Aber der hatte eben so einen Überblick, ja?
Ja. Wenn wir Glück haben, werden wir Dinge gefragt, die wir wissen. Und wenn nicht, finde ich es überhaupt nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde auch, es zeugt von Souveränität, einfach zu sagen, das weiß ich im Moment nicht. Aber ja. Fragen Sie mich gern nochmal. Herr Dr. Gysi, auch Sie würde ich gern nochmal das ein oder andere fragen. Ich weiß aber, Sie haben einen engen Terminkalender. Vielleicht machen wir eines Tages noch eine andere Episode. Oder ich werde mal versuchen, eine Ausgabe von Missverstehen Sie mich richtig. Ich finde den Titel übrigens fantastisch. Und ich dachte mir, ich wünsche, das wäre meine Idee gewesen. War es Ihre Idee? Das will ich jetzt noch wissen. Ihre Idee oder?
Nein, die war von einem Kabarettprogramm geklaut.
Fantastische Idee. Vielleicht habe ich irgendwann mal das Glück, mir eine Ausgabe anzugucken, wenn es terminlich passt. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ich weiß, Terminkalender ist voll. Es war ein sehr inspirierendes, stellenweise auch sehr bewegendes, bin ich ehrlich, aber auf jeden Fall unterhaltsames Gespräch. Vielen, vielen Dank und Ihnen dann noch einen schönen Tag.
Ich wünsche Ihnen auch alles Gute, wünsche Ihnen auch einen schönen Tag und auch herzlichen Dank und grüßen Sie Ihren Mann von mir.
Das werde ich machen. Bis dahin, Herr Dr. Gysi.